Wir wollen anfangen, Gott loben und preisen. Eine gute Nachricht für alle. Ralf Schumann, einige kennen ihn, der ist bei uns getauft worden, seine Ehe getauft worden, hat heute Silbermedaille gewonnen in Peking. Das finde ich ganz gut. Also preis Gott. Wollte eigentlich aus dem Sport aussteigen, aber hat trotzdem eine größere Pistole gekriegt, statt 100 Gramm 1 Kilo. 101 Kilo Pistole. Okay, wir freuen uns. Ist gut. Und vor allem sein Zeugnis. Zwar haben sie verboten, auf seine Käppchen Jesus draufzuschreiben oder Jesus liebt dich, aber trotzdem, sein Zeugnis gibt er weiter. Und ich habe mitgekriegt, er hat noch eine Christin gefunden, die bei dem Radsport ist, auch gläubige Person, die auch eine Medaille gewonnen hat. Also Gott durchdringt Olympia. Amen. Okay, wir singen. Kommt in sein Tor mit dankbarem Herzen, mit Lobgesang, mit Preis und mit Ehre. Du bist in unsere Mitte getreten und ich spüre und ich danke dir für die Anwesenheit deines Geistes. Dein Wort ist in unserer Mitte, Herr. Dein Name ist in unserer Mitte. Dein Blut wirkt in unserer Mitte. Halleluja. Geist und Leben ist unter uns heute Abend. Ich danke dir. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir. Ich danke dir. Halleluja. Und wir haben Grund zum Danken, Geschwister. Lass uns danken. Egal, was wir spüren, egal, was wir empfinden, egal, was wir denken, wir danken. Vater, wir loben Jesus. Und wir danken Jesus für die Erlösung von Golgatha. Wir danken für das vergossene Blut. Wir danken, dass Jesus reell ist. Halleluja, Halleluja. Und dass wir mit ihm rechnen dürfen, jetzt in diesem Moment. Und Jesus, du wirst mit uns das Brot brechen. Du wirst deine Herrlichkeit uns mitteilen. Du wirst uns spüren lassen, dass wir Geliebte Gottes sind. Halleluja, Halleluja. Anbetung. Halleluja, du lebst. Du bist der lebendige Heiland, der lebendige König, Halleluja. Preis Gott. Wir heben hoch den Namen Jesus, wir proklamieren ihn. Er ist der Champion, er ist der Held. Wir preisen den Herrn, wir beten den Herrn an. Dir allein gebührt die Ehre. Halleluja, Halleluja. Glory, glory, glory. Halleluja. Du bist Sieger, Jesus. Amen. Amen. Gib deinem Nachbarn noch die Hand und sag guten Tag. Oder moin, moin. Oder guten Abend. Oder Gott segne dich. Du kriegst beide was. So, Gott möge euch segnen und mit euch sein heute. Halleluja. Freu dich am Herrn. Freu dich am Leben. Halleluja. Lob und Dank. Alle gesund und munter, alle frisch und fröhlich. Volk Gottes ist ein fröhliches Volk. Ich lade euch ganz herzlich ein für die nächste Woche. Für morgen lade ich euch ein. Morgen müsst ihr kommen. Morgen habe ich einen Schlüssel zu vergeben. Schlüssel zu deiner Gesundheit. Morgen bist du also eingeladen. Nicht nur, selbst wenn du nicht krank bist, schon allein wie Billy manchmal sagst du, wenn man falls krank wird, du hast ja Aspirin auch dabei in der Tasche, oder nicht? Oder nicht, aber man planst, du sollst deine Gesundheit planen, Lob und Dank, deine Gesundheit planen, deinen Glauben planen, deinen Sieg planen, wir sollen alles planen und wir sind so in dieser Linie, also der Schlüssel für deine Gesundheit. Dann am Mittwoch wird das Thema sein hier, geistgewirktes Leben, am Freitag wird das Thema sein, es gibt zwei Pläne für dein Leben, es gibt einen Minusplan und einen Plusplan, also kannst aussuchen. Aufwärts oder abwärts, breiter Weg und schmaler Weg. Also die Bibel ist voll davon. Sieg oder Niederlage, zwei Pläne gibt es für dein Leben. Und das, was du dir, wofür du dich entscheidest, das Leben wirst du leben. Und weißt du, ich habe so einen Navigator bei mir im Auto. Wenn ich mich verfahre, dann heißt es, es wird neu berechnet. Und Gott muss manchmal in deinem Leben öfters mal zwischendurch neu berechnen, weil der gute Mann sich verfährt. Oder nicht den kürzeren Weg nimmt oder den Weg, der da berechnet wird. Wir möchten immer unsere eigenen Wege nehmen. Aber Gott plant. Also, die zwei Pläne für dein Leben. Du hast nicht mehr Pläne. Es gibt nur zwei Pläne. Gottes Plan und der Teufels Plan. Und so, wenn du dem Teufel folgst, wirst du nie Sieg bekommen und wenn du Jesus folgst, wirst du nie Niederlage erleben. Ganz einfach. Wirst du immer auf der Seite des Gewinners sein. Dann Wir haben eine Gemeindefreizeit für die, die dort sind. Ich denke, es wird eine gute Zeit werden, vom 18. bis 24. Die Gottesdienste gehen hier trotzdem weiter und bringt noch Freunde mit und lad ein. So, wir lassen deshalb Gottesdienst nicht ausfallen. Wir wissen, der Herr Jesus ist da. Egal, ob 1, 2, 3, 4, 5, 10 oder 50 kommen. So, dann ab Dienstag, den 2. bis 7. September, haben wir jeden Abend Segnungsgottesdienst oder Tage des Segens. Vor 20 Jahren bin ich nach Berlin gekommen, am 3. September 1988 habe ich die Arbeit angefangen. Gott hat uns gesegnet, es waren 3 Tage des Sieges, 3 Tage, wo Gott uns Gnade geschenkt hat, und wir haben dann verkündigt und ganz groß hinausposaunt: Berlin gehört nicht den Franzosen, nicht den Amerikanern, nicht den Russen und den Briten, sondern Berlin gehört Jesus. Und das war unsere Proklamation. Wir wollen weiter proklamieren: Berlin gehört Jesus. Und die Botschaft war: sag ja zu Jesus. Heute Abend geht es um das Thema: entdecke die Güte Gottes und du bist im Plus. Also das ist ein Paket. Das Paket ist noch nicht ganz aufgeschnürt heute Abend. Geht zum Sehen. Das, was du siehst, sollst du haben. Was du nicht sehen kannst, wirst du auch nie haben. Was du in deinem Geist dir nicht vorstellen kannst, brauchst auch gar nicht darum beten, du wirst es nicht kriegen, weil es nicht in dir ist. Bevor du empfängst, musst du es in dir haben, die Heilung, du musst in dir haben den Sieg, du musst in dir haben den Frieden oder was es auch immer ist. Also erblicke die Herrlichkeit Gottes, erblicke die Gnade Gottes und dann sieh, das hat Gott für mich bereitet: im Angesicht deiner Feinde deckt er den Tisch. Also das, was du heute siehst, das bekommst du. Und mein Thema ist auch, dass vom Mittwoch schon, was ich die ganze Woche schon daran arbeite: du sollst sehend werden. Und zwar sehend im Geist. Deine Augen müssen geöffnet werden. Und es geht nicht so von heute auf morgen. Es ist ein ganz langwieriger und schwieriger Prozess. Die Leute kamen damals zum Philippus, den Aposteln: guter Mann, zeig uns Jesus. Die haben doch Jesus gesehen. Aber es ist doch etwas anderes, ob man zu Jesus hingeführt wird und sagt: das ist es. Jesus musste verraten werden. Judas musste kommen und einen Kuss geben und sagen: das ist es. Jesus war so durchschnittlich wie alle anderen Menschen auch. Also er musste verraten werden, man musste ihn hinführen. Und zu Philippus kamen doch die Leute, die haben doch den Prediger gehört. Lasst uns Jesus sehen. Oder bring uns in die Sprechkammer oder im Zelt, wo Jesus sitzt, oder in der Kabine, wo der Herr ist. Wir möchten mit Jesus Gemeinschaft haben. Zeig uns Jesus. Und der Teufel ist ganz raffiniert, der hält den Leuten die Augen zu. Jesus redet mit den Emmaus-Jüngern und ihre Augen wurden gehalten. Für mich heute Abend, dass wer einmal Gott sieht und ihm einmal begegnet ist, der bleibt nicht mehr derselbe. Wenn du einmal Gott gesehen hast, kannst du nicht mehr lassen. Du bist verändert, in dir ist eine Revolution, hat eine Revolution stattgefunden. Du hast einen anderen Geist, du lebst aus einer anderen Quelle. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Da kann passieren, was da will, kann alles drunter und drüber geht, der Teufel kriegt dich nicht mehr klein. Wer Gott begegnet ist, der lebt im Glück. Der weiß, dass alles ist vorbei, das ist nicht alles, es gibt noch mehr. Wenn du Gott gesehen hast, bist du im Plus. Erblicke Gott und du erblickst eine andere Welt. Dein Horizont wird gesprengt. Du kannst sagen, das geht vorbei, aber ich habe noch ein weiteres Leben, ein anderes Leben. Vielleicht hast du dich aufgegeben, dann hör mir gut zu heute Abend, das ist eine Botschaft für dich. Vielleicht hast du deine Vision verloren, deine Orientierung, dein Blick und so weiter. Dein Horizont ist zusammengebrochen, du drehst dich nur noch im Kreis. Du solltest heute Abend erfahren, dass Gott dich sehend macht. Und zwar sehend, dass du über die Dinge stehst. In der Bibel werden die Älteste Presbyter genannt. Presbyter ist nichts anderes als Leute, die über eine Sache stehen und die Übersicht behalten haben. Oder die Übersicht haben. Menschen des Glaubens sind Menschen, die Übersicht haben. Hast du über deinem Leben die Übersicht? Über deine Situation, die Übersicht. Weißt du, die Übersicht schon allein darüber zu haben, alles geht vorüber. Höhen und Tiefen, Glück und Leid, Kampf und Anfechtungen, alles geht vorüber. Ich weiß, dort am Ende, dort sitzt der Herr Jesus und er erwartet mich. Ich habe das Ziel im Auge. Egal, auch wenn ich noch ein paar Umwege machen muss, aber ich habe das Ziel im Auge. Gott will heute deinen Horizont erweitern, dir begegnen. Und jede Begegnung, wenn Gott einem Menschen begegnet, ich warne euch, Leute, wir sind manchmal so freundlich und so nett und sagen: Heiland, ich möchte dich berühren, ich möchte begegnen. Ich sage dir eines: wenn du Gott begegnest, da trifft dich der Schlag. Das haut dich um. Ist genauso, als wenn du einen Blitz berühren würdest. Also Gott ist ein heiliger Gott, ein mächtiger Gott, ein herrlicher Gott, ein unfassbarer Gott. Und In der Bibel heißt, wer Gott einmal gesehen hat, Gott wohnt in einem Licht, wo kein Mensch hinkommt. Und wer Gott einmal gesehen hat, der muss sterben. Also, lass das nicht so einfach. Wenn Gott dir heute Abend begegnet, wirst du zuerst mal erschüttert sein. Was ich da gehört habe, was ich da gesehen habe, was mir da erfahren ist und dass ich das vorher nicht kapiert habe. Und ihre Augen wurden gehalten, bis er das Brot mit ihnen brach und Amen sagte. Gott will dir heute deine Augen öffnen für seine Welt, für sein Reich, für seine Gemeinde, für sein Wort, für dich selbst. Du sollst sehend werden. Du glaubst, du wärst unheilbar, weil du nur das siehst, was vor Augen ist. Gott will dir heute Abend zeigen, dass es noch mehr gibt. Und mit einem Schlag, in dem Augenblick, wo du siehst, ich bin gesund, springst du und hüpfst und tanzt. Dieses Sehen, dieses innere Sehen ist so wichtig. Nicht das äußere Sehen, was du vor Augen siehst. Vor Augen siehst du vielleicht verkrüppelte Füße oder verstümmelte Gliedteile. Aber wenn du siehst im Geist, wie du wandelst, wie du mit Jesus auf goldenen Straßen gehst, wenn du den Herrn mal berührt hast, bist du nicht mehr dasselbe. Du sollst sehen, wie Wunder passieren. Und solange du dich nicht siehst, solange du dich immer nur noch beim Fahrradfahren siehst, wirst du nie Auto fahren. Du musst anfangen zu sehen, wie du im Mercedes sitzt. Mercedes ist kein gutes Auto, aber ich möchte, selbst wenn mir jemand Mercedes schenken würde, ich trotzdem nicht kaufen. Aber ich sage das nur. Selbst egal, welches Auto du fährst, solange du das nicht dir vorstellen kannst, Auto fahren, wirst du nie Auto fahren. Und dann kommt der Teufel womöglich und infiziert dich mit Angst, wie viele Unfälle passieren, wie viele Leute auf der Straße sterben. Du wirst nie ins Auto steigen. Du musst sehen, wie du am reich gedeckten Tisch sitzt. Du sollst sehen, wie die Wunder Gottes, die um dich herum passieren. Wohlsein ist ein Teil der Herrlichkeit Gottes. Im Himmel wird es uns wohlgehen. Du sollst es schon sehen, als wenn du im Himmel leben würdest. Du sollst dir das himmlische Leben schon vorstellen. Die Bibel sagt, durch Christus sind wir versetzt an himmlische Örter. Da sitze ich an der goldenen Tafel. Gabriel, Michael und all diese heiligen Engel bedienen mich. Die stehen nicht über mir, sondern die stehen unter mir. Die begrüßen mich jeden Morgen, wenn es einen gibt. Und die sagen, Herr Matutis, wie geht's Ihnen? Was können wir für Sie heute tun? Ich will nur sagen, die Engel sind dienstbare Geister. Und du musst sehen, die Engel dienen mir. Und dann wirst du Engeldienste auch erleben. Und solange du das dir nicht vorstellen kannst, solange du glaubst, die Engel stehen ganz hoch oben irgendwo über Wolken, wirst du nie einen Engel sehen und nie einen Engel erleben. Du wirst höchstens Teufel begegnen und Dämonen und Gespenster. Ohne Gott starrst du ins Leere, ins schwarze Loch. Da wird alles verschlungen, wie gewonnen, so zerronnen. Starrst du in Hoffnungslosigkeit, kann dir niemand helfen, findest keinen Ausweg, niemand versteht dich und endest in der Verzweiflung, wenn du Gott nicht siehst. Aber wenn du Gott siehst, und deshalb sagt die Bibel, habe den Herrn stets vor Augen. Immer den Herrn vor Augen haben. Vorne, so wie die Fahne. Und da weißt du, dort ist die Schlacht. Dort spielt sich das Wesentliche ab. Du sollst den Herrn vor Augen sehen, die Gegenwart Gottes, wo er da ist. Und die Fahne ist meistens dort, wo der König ist, wo der Herr ist. Du sollst denn immer auf die Fahne achten. Wo ist die Fahne? Dein Glaube lebt von deiner Vorstellung. Das, was du glaubst, das siehst du. Und was du nicht glaubst, kannst du auch nicht sehen. Willst auch gar nicht sehen. So erblicke die Herrlichkeit Gottes, ist mein Gedanke. Erblicke die Güte Gottes. Den Reichtum Gottes, die Fülle Gottes. Mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Ihr werdet nie vergessen, so bin ich zu den Pfingstlern gekommen. Ich war so frustriert und so entmutigt durch irgendwelche dumme Geschwätze und Gerede. Und dann höre ich da mit Tamburin, ich habe noch nie einen Gottesdienst mit Tamburin erlebt. Und da, oder Klapperzeugs, und was da alles so war, mit Triangel haben sie noch gespielt. So, es war so Herrgotts Klimperles Verein. Und ich bin diesem Sound nachgegangen und da singt ein alter Opa und eine alte Oma. Eisenbahn, ich habe die gekannt, also später habe ich sie kennengelernt, ganz liebe Leute. Wirklich, der Mann ist Frührentner gewesen, hat Spiegel in der Tasche gehabt und den Spiegel mit Blei, was es war, Blutvergiftung gehabt, musste Blut ausgepumpt werden, umgetauscht werden. Also schreckliche Dinge erlebt und dann singt er da und die Frau spielt mit so Laute, ne, keine Mandoline, es war eine Laute und dann sagt, mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Mutti, bis noch einmal. Mein Vater ist wie ein Millionär. Und da habe ich gesagt, Mensch, guck mal, die Leute sehen nicht nach Millionären aus, aber die fühlen sich wie Millionäre. Die leben wie Millionäre. Noch einmal, Mutti, noch einmal. Waren alte Leutchen konnten so einander so zurufen. Sing es noch einmal. Mein Vater im Himmel ist mehr wie ein Millionär. Gott im Himmel, dein Vater ist mehr wie ein Millionär. Wenn du den mal gesehen hast, der kann alles. Und dann kannst du sagen, Daddy, gib mir deine Scheckkarte. Das Konto ist gedeckt bei einem Millionär. Kannst du gar nicht alles abschöpfen, was er da alles drauf hat. Lass dich von der Herrlichkeit Gottes überwinden. Der verlorene Sohn sagt, mein Vater hat Brot die Fülle und ich hungere hier unten. So, die Heilung des Blindgeborenen, das war so die letzte Gottesdienste, wo wir betrachtet haben. Weißt du, in der Judenschule, in der Synagoge, da sollten die Menschen gesund werden. Aber was sind sie geworden? Krank. Die Frau war blind oder der andere war gebückt, bedrückt in der Kirche und so weiter. Und Jesus kommt und macht den Blinden sehend. Und wer hat dich geheilt? Fragt ihn selber. Ist gewaltig, wie dieser Mann so raffiniert diesen Theologen geantwortet hat. Wenn du mit Gott ernst machst, also dich auf das Wort Gottes verlässt und stützt und baust, dann wirst du auch massiv bedrängt. Das ist die andere Sache. Bevor ich auf mein Thema heute eingehe, schau die Güte Gottes und sieh Gott, sieh den Herrn und du wirst Wunder Gottes erleben. Zuerst erlebst du den Teufel. Bevor du die Herrlichkeit Gottes erlebst, erlebst du die Pharisäer, erlebst du die Schriftgelehrten und die kommen und sagen, wer hat dich geheilt? Wer hat dir die Augen geöffnet? Und jetzt sagt nur Jesus und dann kriegst du gleich eine Ohrfeige. So war's. So war's. Wenn der gesagt hätte, Moses oder Jeremia, dann hätte Streicheleinheiten gekriegt. Aber Jesus, um Himmels Willen, wo kommen wir da hin? Du siehst, was für eine Macht im Namen Jesu liegt. Durch wen bist du gesund geworden? Die gleiche dumme Frage, als der Lahme geheilt wurde. Wer hat dich geheilt? In welcher Kraft? Mit welcher Autorität? Jesus. Du siehst also, der Teufel fürchtet niemand mehr und nichts mehr als Jesus. Und du bist so bescheiden und so ängstlich. Wenn du einmal entdeckt hast, was für eine Kraft im Namen Jesus drinsteckt. Ich habe in Heilbronn eine liebe Schwester gehabt, die hat gesagt, Schwester, geh nicht allein in Weinberg. In Heilbronn gibt es Strolche, böse Buben, böse Männer. Und meine Schwester, nein, also in Mittagspause und so weiter geht sie immer spazieren. Sie braucht frische Luft und Auslauf und Bewegung. Und was passiert? Einmal geht sie auch so spazieren, nachmittags, und da kommt so ein Strolch und schnappt nach ihr. Aber sie war in meinen Gottesdiensten, sie hat was gelernt. Und weißt du, wenn du in meine Gottesdienste kommst, du kriegst Theorie. Anwenden musst du zu Hause, praktisch, daheim, da wo du bist. Und dann greift dieser Strolch nach diesem Mädel und sie schreit nur, Jesus! Puh, der fällt fast in Ohnmacht, dreht sich um und genauso schnell wie er gekommen ist und noch schneller ist er verschwunden. Du musst nur Jesus rufen. Und der Herr sagt, rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Aber du musst den Namen Jesus kennen. Die Menschen in der Hölle, der Teufel wird dafür sorgen, dass die Menschen in der Hölle, obwohl Jesus Herr auch über die Hölle ist, mir ist alles untertan, alle Gewalt gegeben im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Und wenn die Menschen in der Hölle den Namen Jesus noch buchstabieren könnten, würden sie rauskommen, die Verlorenen. Aber der Teufel hält ihre Augen, jetzt zu Lebzeiten, und in der Hölle hält ihnen den Verstand fest, dass sie den Namen Jesus nicht buchstabieren können. Wenn du Probleme hast, du solltest nur den Namen des Herrn anrufen und du wirst Wunder Gottes sehen. Du wirst die Güte Gottes erleben. Lerne den Namen Jesus auswendig, im Schlaf, im Traum sogar. Du sollst von Jesus träumen. Und wenn du von Jesus geträumt hast, dann kann dich nichts mehr schlagen. Denn dein Unterbewusstsein hat Jesus erfasst. Dein Unterbewusstsein muss durchdrungen werden von Jesus. Dein Sinn, deine ganzen Sinne müssen durchdrungen sein von Jesus. So, sehen. Was du siehst, das kriegst du. Wenn du Jesus siehst, siehst du alles, was der Himmel hat. Kriegst du alles, was der Himmel hat. Weißt du, so viele Leute kommen zu Jesus und sagen, Herr Jesus, ich brauche mehr Liebe. Alle brauchen mehr Liebe. Herr, ich brauche mehr Güte. Alle brauchen mehr Güte. Oder irgendwas anderes, Glauben oder so ein Herz wie du. Aber komm zu Jesus und sag, Jesus, ich brauche nicht das und das und das, ich brauche dich. Amen. Und die Bibel sagt, wer den Sohn Gottes hat, nicht wer Glauben hat oder wer dies und jenes hat, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Also ich kann also das Evangelium auf so einen kleinen Nenner zusammenbringen, das ist Jesus, in ihm ist alles enthalten, in ihm wohnt die ganze Fülle der Weisheit, der Gottheit, der Erkenntnis, der Herrlichkeit des Himmels, in diesem Namen Jesus. Also wer Jesus buchstabieren kann, mehr brauchst du nicht, nur buchstabieren, J-E-S-U-S. Dann bist du schon soweit. So, das was du siehst, hast du schon den Herrn gesehen. Deshalb war damals so wichtig, die Leute kamen zu Philippus, lass uns Jesus sehen. Wenn du den Herrn einmal gesehen hast, kannst nicht mehr los. Deshalb, wenn du den Herrn gesehen hast in seiner Macht und Herrlichkeit, kommst nicht mehr weg. Und dann kannst du alle anderen Probleme begegnen. In Offenbarung Kapitel 1, Vers 17, da heißt es, Johannes auf der Insel Patmos, und ihm ging es wirklich dreckig und ihm ging es wirklich schlecht dort. Er wurde in Pech getaucht und auf der Insel, auf der Todesinsel, der Insel der Verbannten, liegen gelassen. Und dann sah er Jesus, den Alten, den Uralten, den Ewigen. Er sah Jesus. Er sah sein Angesicht. Seine Augen strahlten wie Feuerflammen. Sein Mund, aus seinem Mund ging ein Schwert aus. Diese weiße Haare, diese gewaltige Form, die er gesehen hat. Er hat Jesus gesehen. Und als er Jesus geschaut hatte, dann war egal, was er jetzt sieht. Und Johannes sieht das 21. Jahrhundert, unser Zeitalter. Johannes sieht unser Zeitalter. Er sieht den Antichristen, er sieht den falschen Propheten. Er sieht den Abfall der Gemeinden, er sieht das ganze Chaos, Umweltsterben etc., was alles in der Apokalypse drinsteht. Schreckliche Dinge. Aber das konnte er nur verkraften, weil er zuerst Jesus gesehen hat. Du kannst den bösen Chef, deinen bösen Nachbarn, Nachbarin oder den bösen Menschen erst verkraften, wenn du Jesus geschaut hast. Wenn du Jesus gesehen hast, dann ist es alles Schnuppe, was die sind und was die machen und was sie sagen, was sie denken. Weißt du, du musst Jesus geschaut haben. Mein Herr, ich habe seine Herrlichkeit gesehen. Wir sahen seine Herrlichkeit. Wir sahen seine Herrlichkeit. Also zeig uns Jesus. Und ich möchte heute Abend dank der Gnade Gottes und der Hilfe Gottes versuchen, ich versuche es euch, Jesus zu zeigen und zu zeichnen. Wie erkenne ich, wie erblicke ich den Herrn? Weißt du, uns müssen die Augen geöffnet werden. Und nicht jedem werden die Augen sofort geöffnet. Der Herr Jesus auf dem Berg der Verklärung, was macht er? Er nimmt seine Jünger mit hinauf, die kraxeln dort auf diesem Berg Tabor, Berg der Verklärung, und Da lässt er neun sitzen und nimmt drei andere und sagt, du, Johannes, Petrus und Jakobus, ihr drei, kommt mit mir mit, ein Stückchen weiter noch. Und dann kommt die Herrlichkeit Gottes und plötzlich leuchtet Jesus heller als 1000 Sonnen. Und plötzlich kommen noch zwei weitere Gestalten, Moses und Elia, mitten auf dem Berg der Verklärung. Und das ist, wie unsere Augen geöffnet werden, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Uns geht's vielleicht schlecht und wir sind vielleicht von einer großen Entscheidung. Und die Jünger waren vor einer großen Katastrophe, die Kreuzigung. Und sie mussten gestärkt werden. Und bevor diese schrecklichen Dinge passieren in unserem Leben, wir machen Gottes Erfahrung. Und Gottes Erfahrung ist, dass wir Jesus sehen. Und plötzlich erscheinen Moses, Elia und Jesus mittendrin und die drei unterhalten sich über den Ausgang der Dinge, über das Ende, über den Sieg, über den Triumph, über die Auferstehung, über die Himmelfahrt, über die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und was macht unser Bruder Petrus? Oh Herr, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Herr, hier ist gut sein. Lass uns gleich drei Hütten bauen. Dir eine, Moses eine und Elia eine. Und bevor er sich umgeguckt hat, war alles vorbei. Aber diese Stunde haben sie nie vergessen. Diese Stunde haben sie nie vergessen. Diese Stunde hat ihrem Leben Kraft gegeben. Wenn du den Herrn siehst, das gibt deinem Leben Kraft. Dann kann kommen, was da will. Unser Jakob, einer dieser Patriarchen, ist auf der Flucht. Also ich möchte nicht in seiner Haut gesteckt haben, wie er damals war. Mutterseelen allein in der Wildnis irgendwo und am freien Himmel nur noch ein Stein aus Kopfkissen. Und dann liegt er da und was sieht er? Die Himmelsleiter. Den offenen Himmel und wie die Engel Gottes rauf und nieder gehen. Den offenen Himmel. Und jetzt können 20, 21 Jahre vergehen, egal was jetzt kommt. Er weiß, ich habe einen offenen Himmel über meinem Leben. Du musst den offenen Himmel über dein Leben gesehen haben. Du brauchst diese sehende Augen, diese geistigen Augen, die geöffnet werden müssen, damit die Herrlichkeit Gottes dich begleitet. Und du weißt, die Herrlichkeit Gottes ist mit mir. Die Berufung des Herrn ist mit mir. Die Gnade des Herrn ist mit mir. Die Güte des Herrn ist mit mir. Ich habe den Herrn gesehen. Ich bin gebrandmarkt. Ich trage ein unsichtbares Brandmal für die unsichtbare Welt. Ich habe den Herrn gesehen. Und jeder, der den Herrn gesehen hat, einmal gesehen hat. Und das ist das Wichtigste in deinem Leben. Wenn du einmal den Herrn gesehen hast, kann es gar nicht abfallen. Selbst wenn du dich noch so anstrengen würdest. Kann es gar nicht verloren gehen, weil irgendetwas ist in deinem Leben eingebrannt. Wie bei einem Foto, früheren Fotos. Nicht diesen heute alten, diese neuen auf dem Chip. Nein, diese alten Fotos. So eingebrannt. Steckt in dir drin, du kannst nicht verleugnen. Ich habe den Herrn gesehen. Mein eigener Schwager, bevor er Christ wurde, der ist dann in die Welt gegangen, mit 17 von zu Hause abgehauen und dann in die Welt und er hat ein Akkordeon gehabt. Und dann bringt er uns das Akkordeon und sagt, nehmt ihr das Akkordeon, behaltet es, das Akkordeon. Ich möchte mich nicht versündigen. Als Junge hat er die Geistestaufe erlebt, als junger Bursche hat er sich bekehrt zu Jesus, hat Jesus erlebt, hat sich taufen lassen und er sagt, ich möchte mich nicht versündigen. Ich habe in der Welt gelebt und hat in der Welt gelebt. Auf dem Karneval in Mainz heiratete er seine Frau weg, einfach so, dir nichts, mir nichts und so weiter. Aber er hat immer Gottesfurcht gehabt. Es war etwas in seinem Herzen, das er nicht verleugnen konnte. Und deshalb ist es so wichtig, dass Kinder, und das war für mich als Vater sehr wichtig, dass meine Kinder, noch bevor sie in die Welt rausgehen, bevor sie in die Pubertät rausgehen, dass sie den Herrn begegnen, dass sie den Herrn erleben. Und dann ist mir egal, was passiert. Dann ist mir vollkommen egal, was passiert, denn die können es nicht mehr lassen, was sie bis zur Pubertät erlebt haben mit Gott und im Herrn. Das kannst du nicht verleugnen. Was so ein kleines Kind erlebt hat, Engelbesuche womöglich. Kinder sind im Himmel viel näher als Erwachsene. Die sind so verkorkst zum großen Teil, so vermurkst und vermarkst. So aufgeklärt, das gibt's nicht und dergleichen. Nein, es gibt Gott. Und die Kinder wissen. Und die erleben das. Und was so ein Kind erlebt, das kann man nicht leugnen. Und wenn du zurückgehst auf dein persönliches Leben, das geht manchmal ganz weit zurück in der Kindheit. Irgendwo hast du eine Gebetserhörung erlebt. Irgendwo warst du in der Kirche, bist an der Kirche vorbeigeschlichen, hast irgendwas gehört, etwas aufgeschnappt, dir ist der Herr begegnet und das lässt sich nicht mehr los. Diese Erfahrung von irgendwoher. Und das brauchst du. Als ich in Russland evangelisiert habe und gepredigt habe und plötzlich mache ich einen Altarruf und dann sehe ich so Usbeken. Ganze Reihe, so vielleicht 10 Männer aus Usbekistan, Schwarze, Moslems, Sieger. Also wenn ich jetzt hier anfange, mit den Leuten zu argumentieren und erkläre, was Koran und Bibel und dergleichen und Mohammed und Jesus und die Propheten, und weißt, habe ich gesagt, komm, das ist alles Quatsch, alles nur Religion, alles Stroh. Und habe ich gesagt, Herr, was soll ich tun? Und dann sagt der Herr, bet mit ihnen kurz und sagt, dass der Herr ihnen heute Nacht erscheinen wird. Muss es vorstellen. Heute Nacht wird euch der Herr erscheinen zu euch und dann nur einfach die Hand aufgelegt und ein Kreuzeszeichen gemacht. Und dann durch. Und gar nicht groß gemacht. Habe gesagt, ich kann mit euch jetzt nicht beten. Ich kann euch auch alles nicht erklären. Was ich sagen würde, das würde Mitternacht oder ganze Woche brauchen, um euch zu erklären. Der Herr Jesus macht es. Und ich bin gegangen, bin ins Bett gelegt. Morgens in aller Herrgotts früh. Plötzlich klopft schon einer an der Tür, ist der Pastor noch da? Und ja, um was geht's denn? Ganz früh noch, ich habe noch nicht einmal gefrühstückt. Ist der Pastor da? Ja, er hat einen Traum gehabt. Heute Nacht, er war im Traum, er war ganz hinten und war pechschwarz. Und da vorne saß ein weißer Mann, ganz weiß, und hat ein Schwert gehabt. Und dieses Schwert war so, zuerst mal hat er gar nichts groß gesehen, aber der Mann hat ein Schwert in der Hand gehabt. Und dann streckte er das Schwert bis nach hinten und hat seine Stirn berührt und er ist auch weiß geworden. Was muss ich tun? Wie geht's weiter? Und er erzählt, das war der Herr Jesus, der dich berührt hat. Moslems, die brauchen, und das ist der einzige Weg, wie Moslems zu Jesus kommen, in denen ihr Jesus selber erscheint. Die sind ja mystisch veranlagt und die träumen gerne und viel und so weiter. Mohammed war ein Prophet. Und so weiter. Nur im Traum kann Jesus erscheinen, diesen Leuten. Und ich bin mit dem gerade fertig. Wir knien und wer steht auf? Steht schon der Nächste da. Er hat auch einen Traum gehabt. Und die Leute, oder fast alle, die da vorne waren, die haben alle einen Traum gehabt. Gott hat zu ihnen geredet im Traum. Du kannst ja sagen, was du denkst, oder denken, was du sagen, was du vermutest und so weiter. Aber für mich war es der Herr. Der Herr wirkt in Träumen. In der Bibel ist vieles, was den Menschen gegeben worden ist, im Traum gegeben worden. Maria, Josef, haut ab nach Ägypten, im Traum gegeben. Den Weisen sogar Zauberer und Magier oder was jetzt die Burschen auch alles waren, die da zu Jesus kamen, geht auf einem anderen Weg nach Hause, nicht auf den Weg, wie ihr gekommen seid. Alles im Traum gegeben. Gott will zu dir im Traum reden. Weißt du, ich kann dir lang erzählen, du wirst mir nicht glauben, aber der Herr muss dich selbst belehren. Du musst die Güte Gottes selbst geschaut haben. Mein Vater war kein Christ zu der Zeit. Er war kein Christ. Eines Tages, ich sehe heute noch, kommt er zu mir oder kommt uns ins Zimmer. Kinder, ich habe einen Traum gehabt. Und wir hatten noch nicht mal Anstalten gemacht, dass wir nach Deutschland auswandern wollen. Oder sonst was. Ich habe einen Traum gehabt. Wir werden durch drei Grenzen gehen. Er hat gesehen, wie er mit einem Paket oder was weiß ich, so einem Koffer oder was er in der Hand hatte, über drei Grenzen ging. Russische Grenze, polnische Grenze, DDR-Grenze oder Deutschland-Grenze. Und was ist passiert? Kurze Zeit später, irgendwie ein Fehler, was er da gemacht hat. Er will nach Kasachstan auswandern, doch statt nach Kasachstan ist er nach Deutschland ausgewandert. Durch drei Grenzen. Aber selbst ungläubigen Menschen, zu ungläubigen Menschen redet der Herr durch Träume, Gesichter und Visionen. Selbst Ungläubige, ich kann es nicht erklären, warum. Die Weisen, Josef, sogar Nebukadnezar, ob Pharao, die sieben fetten, sieben mageren Jahre. Gott redet in Träume. Also wenn du den Herrn einmal gesehen hast, du hast nichts verstanden. Ungläubige verstehen nichts, was ist das und können nicht deuten. Die ganze Traumdeuterei bei den Ungläubigen, vergiss es, ist alles Schmarrn. Bringt dich nicht weiter, da erzählen sie von Katze und Hund und Tür und sowas und alles mögliche. Aber geistlich müssen die Träume gedeutet werden. Da brauchst du jemand wie Josef, wie Daniel, die sich auf Träume verstehen, die ihnen Gott den Geist der Erkenntnis schenkt. Müssen immer zu zweit sein. So, Gott sehen. Wann hast du Gott in deinem Leben gesehen? Schon irgendwo einmal so eine Gottesbegegnung gehabt? Eine heilige Stunde, dass zwischen dir und Gott was passiert ist? Erwarte, dass du so eine Stunde hast. Du brauchst es. Du brauchst es. Es kann mittags sein, kann abends sein, kann nachmittags sein, kann irgendwann sein. Abraham betet und plötzlich bekommt er vom Himmel einen Besuch oder eine Einweisung. Abraham schaut zum Himmel. Wenn ihr heute Abend zum Himmel schaut oder nach Hause, auf dem Nachhauseweg, ihr werdet heute sehen, der Mond ist rot wie Blut. Wird sein, steht in den Nachrichten. Nur als Beispiel. So, aber zu Abraham hat Gott gesagt, schau zum Himmel und fang an, die Sterne zu zählen. Ja, bei 5000 hat er aufgehört. Und so zahlreich wie die Sterne am Himmel sind, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Ja, aber Herr, das ist alles himmlisch, alles zukünftig, alles geistig. Mach mal anders. Geh an den Ufer nach Tel Aviv und fang an, die Sandkörner zu zählen. Und so zahlreich wie Sand am Meere, so zahlreich sollen deine Nachkommenschaft sein. Irdisches Geld, irdisches Volk. Gott hat Abraham ein irdisches Volk und ein geistiges Volk versprochen. Das ist herrlich. Und er hat immer geglaubt, obwohl er keine Kinder hatte, obwohl die Sarah schon Super-Omi war. Ja, schon für die Beerdigung sich vorbereitete, auf 90 zu. Also mit 90, da ist keine Hoffnung. Und bei Gott ist immer noch Hoffnung. Und selbst wenn es, bei Gott ist immer Hoffnung, wenn es keine Hoffnung ist. Also wenn deine Situation hoffnungslos ist, ist sie reif für den Himmel, reif für Gott. Und deine Sarah wird ein Kind kriegen. Nein, das ist, ja, vielleicht, aber kannst reden. Und viele Leute lassen auch Gott so ein Schwätzer sein. Da steht in der Bibel, das Wort Gottes, Papier ist geduldig. Aber Gott ist noch geduldiger. Und kurz vor seinem 100-jährigen Geburtstag bekommt er die Nachricht, du hast einen Sohn und er heißt Isaac. Nicht Ismael, Isaac. Sein Sohn und Gott will sein Erbe machen. Und jetzt beginnt Gott Geschichte zu machen. Und jetzt kommt der liebe Gott noch drastischer. Weißt du, wenn Gott dir schon was gibt, kommt der Teufel. Liebst du den Herrn? Ja, ja, ich liebe den Herrn. Wenn du den Herrn richtig lieb hast, das ist der Teufel. Und ich sage dir, die Versuchung, was dort passierte, war vom Teufel, nicht von Gott. Auch wenn so fromm klingt. Weißt du, viele Leute stellen biblische Geschichten, alles der liebe Gott. Nein, nein, das ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und dann kommt der Satan und sagt, hör mal, den Sohn, den du liebst, sollst dem Herrn opfern, Isaac, den du erbeten hast. Und unser lieber Abraham macht es. Und was passiert? In der letzten Minute, und da ist die Stimme in der dritten Person, und nun erfahre ich die Wahrheit, dass du Gott mehr liebst als deinen eigenen Sohn. Die dritte Person, das war Satan. Und nun erfahre ich, und so, du musst aufpassen, dass du nicht manchmal verwechselst Gottes Stimme und Satans Stimme. Das ist manchmal sehr eng und sehr ähnlich. Und der Teufel verstellt sich als Engel des Lichts. Beim David war ja auch das gleiche Problem mit der Volkszählung. Satan reizte David. Und du wunderst dich, wo deine Reizungen alle herkommen. Deine Allergien. Was weiß ich alles. Wo das alles herkommt. So, okay. Und jetzt soll ich den opfern? Natürlich war das ein harter Kampf mit dem Isaak da und so weiter. Herr, wirst du es wirklich? Eigentlich, du willst die Kananiter vertreiben, weil die Kinder opfern und jetzt verlangst du von mir das Gleiche, was die dort im Land auch machen? Nein. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht der Herr sein. Und er hat immer gehadert und gekämpft. Aber Gott hat im letzten Moment Stopp gesagt. Und ich sag dir, wenn du ehrlich meinst, Gott lässt dem Aufrichtigen gelingen. Immer. Gott lässt dem Aufrichtigen gelingen und bewahrt dich vor Dummheiten. Das Land, das du siehst, egal wie jetzt die Situation ist und egal wie viele Dummheiten du noch zwischendurch machst, das Land, das du siehst, will ich deinen Nachkommen geben, und zwar für immer. Gott handelt immer durch Ankündigung vorher. Und heute geht es mir um Sehen, um richtiges Sehen, um Einsehen, dass du einsiehst Dinge, ja, das ist der Herr, und Durchblick hast. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Geister prüfen, dass nicht jeder Geist gleich der Heilige Geist ist. Das ist heute wichtiger denn je, denn was jetzt in Amerika, in Florida, sich dort abspielt, ist eine Katastrophe. Verstehst du, Leute haben geglaubt, Zeichen und Wunder, das ist alles vom Herrn. Dieser tätowierte Bursche, der dann Leute verzauberte und Leute zu Boden fielen und Leute angepustet hat und so weiter. Alles Heilige Geist. Und für mich war ganz klar, das ist nicht der Heilige Geist sein kann, in aller Liebe. Und manche Leute sind sogar böse auf mich gewesen, dass ich gesagt habe, es ist nicht der Heilige Geist. Warum? Weil ich die biblischen Kriterien habe. Und die biblischen Kriterien ist, der Mensch hat mit vor eineinhalb Jahren sich tätowieren lassen und hinten sogar noch so einen richtigen Drachen, Teufel sich anmalen lassen und sich angepierst und mit Piercing und so weiter. Und in der Bibel steht, du sollst dir kein Malzeichen an deinem Körper brennen. Schon allein dieser Fakt war für mich ein Kriterium, das kann nicht sauber sein, das kann nicht in Ordnung sein. Und jetzt ist er mit einer anderen Frau durchgebrannt. Einer Mitarbeiterin vom Team. Und seine Frau mit drei Kindern sitzen lassen. Verstehst du, das ist das Ergebnis, das ist der Geist. Und deshalb, wir müssen die Geister prüfen und wir müssen nicht sofort, ach, Zeichen und Wunder. Der Teufel kann auch Zeichen und Wunder wirken. Und zwar doch vielleicht viel größere Wunder als die Frommen. Sogar Feuer vom Himmel, der Antichrist liest der Offenbarung Kapitel 12 und 13. Sogar Feuer vom Himmel fallen lassen. Zeichen sind für mich kein Kriterium. Reiki-Leute können auch Kranke heilen. Für 3 Wochen. Nach 3 Wochen sind sie wieder genauso kaputt wie am Anfang. Und noch viel schlimmer. Und die tragen so ein Brandmal, ein unsichtbares Brandmal. Ja, guck mal, nicht genützt, jetzt brauche ich eine neue Steigerung. Weißt du, wir brauchen Sehen der Augen, dass wir das ganze Wirrwarr und das ganze Wirrzeug erkennen. Wolfhard Marges hat sogar ein Buch ausgegeben über diesen guten Menschen aus Florida und jeden Tag da große Leinwand gezeigt. Ich möchte jetzt die Erklärungen hören, was die Leute da alles jetzt verzapfen und erzählen. Wie sie sich rechtfertigen. Und so viele Leute sind infiltriert, auch hier in Berlin, von diesem Ungeist. Es ist Ungeist für mich, kein Heiliger Geist. Aber du brauchst einen Durchblick. Und du bist sofort ein Kritiker. In der Bibel heißt es, prüfe die Geister. Und nicht ein jeder Geist ist Heiliger Geist. Nicht ein jeder Geist ist Heiliger Geist. Du musst die Geister prüfen. Und manche Leute wundern sich, warum sie Albträume haben, Kopfschmerzen haben, Durchfall haben. Für mich haben Leute bestimmt ein ganzes Dutzend, die in Florida waren und sich von den Menschen behandeln ließen. Die kamen zurück, die haben Blut gespuckt, die haben Durchfall gehabt. Und weißt du, ich habe jemand die Wahrheit gesagt. Ich habe gesagt, du warst in falsche Hände. Ich habe gesagt, nein, um Himmels Willen, ist der Teufel. Jetzt, wenn ich jetzt hinschauen würde, siehst du, was dabei rausgekommen ist? Prüfe die Geister. Nicht umsonst wird uns in der Bibel immer wieder erzählt, prüfe die Geister. Und nicht jede Welle. Wolfhard Marges hat daraufhin jemand geschrieben oder gesagt, weißt du, wir können die Leute nicht von den Segenswellen abhalten. Doch wir müssen manche Leute vor der Welle der Verführung, egal welcher Art, abhalten. Wir sollen den Leuten nicht vorenthalten, die Segenswellen. Weißt du, wenn ich mit jedem Schwindeln mitmache, könnte ich einpacken und nach Hause gehen. Geht nicht. Ich muss festen Grund haben. Ich muss meine Bibel kennen. Und wenn eine Sache, zwei Sachen, drei Sachen mit der Bibel nicht übereinstimmen, Dankeschön. Dankeschön. Ist ein anderer Geist, ist nicht der Heilige Geist. Die meisten Leute haben keinen Durchblick. Religiös auch, sogar führende Leute. Weißt du, das Schlimme dabei ist noch, alle führenden, charismatischen Leute haben diesen Kerl gesegnet und ordiniert vor 3 Wochen, 3, 4 Wochen. Haben die keinen Durchblick? Wo ist der Heilige Geist bei diesen Leuten? Ausgewandert wahrscheinlich. In aller Liebe, wenn du Gott begegnest, du lässt dich nicht gleich sofort hinters Licht führen. Du hast, weißt du, das sind deine Augen so geschärft, du hast das Licht gesehen. Die Bibel sagt, in seinem Licht sehen wir das Licht. In seinem Licht. Du musst zuerst mal erleuchtet sein und dann kannst du das Licht sehen. Sonst brauchst du gar nicht an die Beurteilung dich dran wagen. Sonst hast du keine Gabe der Geisterunterscheidung. In seinem Licht sehen wir das Licht. Solange du das Licht Gottes nicht geschaut hast, dass sie alle Lichter, wunderbare Lampen leuchten, arme Leuchter. Weißt du, wie die Piraten die Leute fangen? Die tun so, als wenn da der Hafen wäre. Und die lotsen alle armen Schiffer in diesem Hafen und so weiter. Und was als willfährige Beute, der Hafen. Mit falschen Lichtern, mit falschen Signalen, mit falschen Leuchten. So werden Leute gefangen und Leute verführt. Und die Verführung wird so groß sein, sagt meine Bibel, sagt der Herr Jesus Christus selbst. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Kein Mensch würde selig werden, wenn die Zeit nicht verkürzt würde. Also du brauchst sehende Augen, aber zuerst musst du ihn gesehen haben. Ich würde sofort verführt, wenn ich ihn nicht gesehen hätte, wenn ich ihn nicht erkannt hätte. Wenn der Herr mich nicht gesehen hätte und ich den Herrn nicht gesehen hätte, ich wäre so oft gefallen. Warum? Weil die Verführung so groß sein wird, dass du gar nicht durchkommst. Du musst den Herrn kennen. Wie sieht der Herr Jesus aus? Weißt du, du brauchst so ein Bild von Jesus. Wie sieht Jesus aus? Das ist er nicht. Das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Du musst ein Bild von Jesus. Du musst Jesus kennen. Und heutzutage, du kannst alles vergessen. Heutzutage, früher hat man gesagt, ein Bild, 1000 Worte, sagt mehr wie 1000 Worte. Heute kannst du die Bilder alle manipulieren im Internet. Du kannst da die Falten wegnehmen und die Runzeln wegnehmen und kannst so veredeln und Heiligenschein aufsetzen. Aber du musst wissen, nein, das ist nicht mein Jesus. So sieht er nicht aus, nee. Und weißt du, was die Merkmale von Jesus sind? Zwei auf jeden Fall nur. Zuerst mal, was ich euch sagen möchte. Er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Hat der Kerl, hat der Mann, hat die Frau, hat die Religion die Kennzeichen Jesu? Sanftmütig und von Herzen demütig. Aber wenn ich Leute verfolge, ins Gefängnis werfe, Leute in den Bauch schlage, ins Gesicht schlage, ja, ist das sanftmütig und demütig, von Herzen demütig? Wenn ich erhebe, wir sind die wahre Kirche Christi? Nein, wir sind nicht und wir wollen es auch nicht sein. Der Einzige, der wahrhaftig ist, ist der Herr Jesus Christus. Und alle Menschen sind Lügner. Mich eingeschlossen, dich auch eingeschlossen. Wir glauben manchmal, das ist die Wahrheit. Und wir erzählen die Wahrheit. Aber das, wenn du dann genau hinguckst, oh Gott, vergib mir, was habe ich wieder verzapft. Verstehen wir? Okay. Wenn Gott dir begegnet, hast du eine positive Einstellung zu all diesen göttlichen Dingen. Und du weißt ganz genau, das ist Satan. Du erkennst es am Wort Gottes, was er spricht. Er kommt, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Es steht alles geschrieben. Schwarz auf weiß, du hast es hier schwarz auf weiß. Aber Jesus sagt, danke, will ich nicht. Spring runter. Nein, danke. Steht geschrieben, er wird mit Engeln dich tragen. Aber er sagt, danke, ich will es nicht. Wer Gott begegnet ist, steht mittendrin mit beiden Beinen in dieser Welt, im Leben, ist nüchtern, ist sachlich. Er weiß, um was es geht, hält sich an der Wahrheit, hält sich am Wort Gottes und er braucht Bestätigung. Und weißt du, dann hat der Herr Jesus gefragt, kannst du mir nochmals eine Bibelstelle nennen diesbezüglich? Er steht geschrieben. Und dann hat Jesus eine Bibelstelle für ihn bereit. Und er steht wiederum geschrieben. Also wenn du etwas Göttliches kennenlernen möchtest, du brauchst eine zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste oder zehnte Bibelstelle, dann ist es okay. Wenn du für eine Sache 10 Bibelstellen hast, dann kannst du glauben. Dann kannst du springen und dann kannst du sprechen und kannst machen, was du willst. Ist das mit der Bibel belegbar? So. Wenn du Gott begegnet bist, dann meisterst du jede Situation und zwar ganz erfolgreich. Vielleicht bist du auch mal ein bisschen in Schleudern, kommst in Schleudern und wirst verunsichert, das kann auch passieren, das kommt und ist auch normal. Aber du siehst, das ist Gott und das ist Gott nicht. Du hast die Gabe der Unterscheidung, weil du Licht gesehen hast. Und in der Bibel heißt es, wir sind nicht solche, die in dem Finsternis wandeln, die sich immer durchtasten müssen, die experimentieren müssen, die versuchen müssen, die was probieren müssen. Ist das der Weg oder ist es nicht der Weg? Wenn wir im Licht Gottes sind und Jesus sagt, ich sei Kinder des Lichts, wir wandeln des Tages. Wir sind nicht Nachtkinder und Nachtmenschen. Nein, wir sind am Tag und wir sehen ganz genau und ganz klar. Und wenn du Gott gesehen hast und ganz klar erblickt hast, dann weißt du, wo es lang geht. Kannst du dir vorstellen, und deshalb jetzt ganz kurz diese Gedanken übersehen, Gott sagt hier zu Jakob, als er diese Himmelsleiter sieht, obwohl bei ihm alles kaputt ist, dann sagt der Herr zu diesem schäbigen Menschen, ich bin mit dir, ich behüte dich, wohin du auch gehst, und bring dich zurück wieder in dieses Land. Ich bin mit dir. Der kann es gar nicht fassen, dass Gott so lieb zu ihm ist und so gütig zu ihm ist. Und Gott lässt ihn sogar noch die Leiter sehen. Die Frage ist, hast du Gott gehört? Hast du Gott gesehen? Hat Gott schon zu dir gesprochen? Und selbst in einer Situation, wo du ganz tief unten warst, und er redet zu dir, wenn du kurz vor der Operation stehst, kurz vor dem Konkurs, kurz vor irgendeiner Panne oder Pleite, er sagt, gib dir ein Bibelwort, halt dich daran fest. Halt dich daran fest. Und dann wirst du sehen, zuerst kommt das Hören, dann wirst du sehen. Und der Herr hat zu Jakob zuerst gesprochen, ich werde mit dir sein, etc., 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 wird dich behüten, du wirst wiederkommen. Und dann sieht er diese Himmelsleiter, wo die Engel Gottes rauf und nieder gehen. Es ist wichtig, dass du innen drin was siehst, im Traum, im Gesicht. Es ist wichtig, nicht wie deine Umwelt außen aussieht. Das kann ein Stein sein als Kissen, es kann nacktes Land sein, Wüste kann es sein, ist nicht ausschlaggebend, wie sieht deine Umgebung aus oder die Umwelt um dich herum, die Finanzen und die Mitmenschen, wie viel und wer da alles ist. Wie sieht deine Innenwelt aus? Was siehst du im Geist? Was siehst du im Geist? Das ist wichtig. Nicht wie deine Umgebung und die Umstände sind, sondern wie sieht es in deinem Herzen? Was siehst du im Geist? Jakob sieht die Himmelsleiter. Denkt die Kraft der Bilder, Kraft der Vorstellung ist so wichtig. Ich habe den Herrn gesehen. Und ich bin überzeugt, du hast den Herrn nicht gesehen, aber du glaubst, dass du gesehen hast. Und es ist okay, dass du glaubst. Nach deinem Glauben geschehe. In deinem Leben hat Gott sich offenbart. Weißt du, Jesus, du kannst eigentlich Jesus gar nicht sehen. Der ist im Himmel, wohnt in einer Herrlichkeit. Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht. Aber du stellst dir vor, so einen jüdischen Menschen. Bärtchen, schöne lange Haare. Und er guckt dich liebevoll an. Weißt du, wir stellen uns Jesus vor, meistens so wie uns die Maler Jesus dargestellt haben. Ist okay, ich habe nichts dagegen, aber ist noch viel schöner. Er ist der helle Morgenstern, die Lilie im Tale, die Rose Sarons, er ist der schönste von 10.000. Und selbst alle Maler können Jesus nicht so malen, wie er wirklich ist. Aber so siehst du, nur ein Stück Werk, nur so ein Brocken. Und wir stellen uns Jesus dann vor, sehen wir einen strahlenden, jungen, dynamischen Mann. Auch wenn du im Himmel bist, jenseitige Erfahrungen machst, ist genau das Gleiche. Du siehst also Bilder, die du kennst und nicht Bilder, die du nicht kennst. Und das, was du nicht kennst, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieb haben. Was kein Ohr gehört hat, kein Herz geglaubt hat und niemand vermutet hat und niemand gehört hat. So, aber ich frage dich jetzt, kannst du dir vorstellen, in deinem Denken, kannst du dir ausmalen, wie du gewinnst? Ein Sportler, der sich das nicht vorstellen kann, wie er gewinnt, braucht nicht in die Arena gehen. Braucht nicht in die Arena gehen. Du musst dir vorstellen, ich bin der Erste, ich gewinne die Silbermedaille wenigstens, wie jetzt unser Ralf Schumann. Ich gewinne und immer wieder, ich gewinne, ich werde gewinnen, ich werde gewinnen, ich werde schaffen. Und dann mit Gottes Hilfe. Und Ralf, bevor er in Athen seine Goldmedaille bekommen hat, hat seine Pistole genommen und sagt, Herr, Andreas Wecker war an seiner Seite, war dort auch mit und hat gefühlt, er muss dem beistehen. Er hat gesagt, der Herr wird dir helfen, geh und kämpfe. Und Heldern, der Herr wird helfen, und obwohl er noch nicht Christ war, und sagte, Herr, ich habe so viele Probleme. Und er war kurz vorm Herzinfarkt und geht trotzdem in die Arena und schießt und schießt Goldmedaille. Und dann, Gott hat mir geholfen. Und dann kommt der Pastor, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und seine ganze Familie ist bei uns getauft worden. seine Frau, die Ehe, die wurde dann wieder gekittet, die Frau wollte abhauen. Das hat alles Jesus gemacht. Und weil irgendjemand nach Athen mitgefahren ist, hat gesagt, ich will auch mal dort ein Segen sein. Gott benutzt Menschen. Ich werde gewinnen. Oder ich werde Fortschritte machen. Es wird mir gut gehen. Wenn du, weißt du, wenn du dich in deinem Geist, in deinem Inneren als Verlierer siehst, pack ein. Pack ein. Pack ein. Vergiss es. Weißt du, du sollst sehen, mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Mit meinem Herrn triumphiere ich. Mit meinem Herrn ist mein Mund voll Lachens. Werde ich Großes leisten, werde ich dies und jenes. Weißt du, wenn du dich in deinem Leben vorstellst, ich werde keine Arbeit finden, mich mag niemand, ich bin jetzt altes Eisen und so weiter. Wenn du das glaubst, pack ein. Pack ein. Du wirst nie was finden. Aber wenn du sagst, Halleluja, die ganze Welt, die wartet nur auf mich. Da ist so viel Arbeit. Arbeitslosigkeit ist nur ein gesellschaftliches Problem. Das haben die Menschen geschaffen. Es gibt eine Arbeit. Finde eine Nische. Da, wo die großen Konzerne nicht hinwollen, finde so ein Türchen und du kommst durch so eine Nische durch. Und lass dir vom Herrn zeigen, wo die Nische ist. In der Bibel heißt es, einmal, wenn du Gott treu den Zehnten zahlst, das ist Voraussetzung. Wenn du Gottes Führung, Gottes Segen haben willst, musst du schon etwas tun. Umsonst gibt es nichts. Auch bei Gott nicht. Du musst... Gott gibt es aus Gnade, aber er sagt dann, und dann prüfe mich und ich werde die Fenster des Himmels aufschließen. Glaub nicht, dass dann Dukaten vom Himmel regnen und Goldmünzen oder Euroscheine. Nein, nein, das wird nicht passieren. Aber Gott sagt, und ich werde die Fenster des Himmels aufschließen. Was heißt, Gott wird dir Verstand geben. Gott wird dir Ideen geben. Gott wird dich kreativ machen. Gott wird dir deine Fantasie beflügeln. Und du wirst Dinge tun, die du sagst, Mensch, was sind so Erfindungen? Weißt du, du wirst plötzlich vielleicht als Erfinder gehen. Und Erfindung, das hätte ich auch gewusst, dass man Schnürsenkel deine Schuhe zieht und zuzumachen. Weißt du, so simple Dinge, die Fenster des Himmels. Den Menschen, der Mensch gebraucht nur 10%, hat Einstein geglaubt. 10% seines Verstandes. Und was ist mit den 90%, mit dem Rest? Wenn du Gott treu bist, den Zehnten bringst, dann wird Gott dafür sorgen, dass er die Fenster des Himmels aufschließt. Bei den meisten Leuten klappt es nicht, weil da ist der Himmel zu. Da ist diese Himmelsleiter nicht. Und was das Interessante bei Jakob ist, und sagt, und Herr, schon gleich, der Herr hat ihm noch gar nichts gegeben, noch gar nichts passiert, und sagt, Herr, von allem werde ich dir den Zehnten geben, wenn du wirklich das tust, was du da gesagt hast. Und er hat es getan. Sein Großvater hat es gemacht, Abraham, obwohl er nicht im Gesetz lebt. Das hat nichts mit Gesetz zu tun, der Zehnte hat nichts mit Gesetz zu tun. Wenn du erfolgreich sein willst, fang an. Fang an, Gott zu dienen. Diese Firma Golgate, einige putzen Zähne sich mit diesem Waschmittel da. Putzmittel oder was ist das? Es war in den 20er Jahren. Ein junger Mann war arbeitslos. In der Zeit der Depression. Der war arbeitslos und hat keine Arbeit gehabt. Und der war ein Wäscher. Früher war es so ein Beruf, Wäscher und so weiter. Und hat keine Arbeit gehabt. Herr, und ist Christ geworden und hat sich überlegt, mein Gott, was kann ich tun. Und dann ist er Christ geworden und sagte, Herr, ich von meinem ersten Gehalt, was ich kriegen werde, werde ich den Zehnten geben. Und hat tatsächlich gemacht, einen gehalten und hat den Zehnten gegeben und hat eine Einstellung bekommen, so kurzfristig, also als Lückenbüßer, so eine Arbeitsstelle, wo er nur so rein, als Springer, hat eine Arbeit bekommen, also eigentlich eine primitive Arbeit, aber er sagte, Herr, ich werde dir den Zehnten geben. Und dann das Geld bekommen und den Zehnten in die Gemeinde gebracht. Kurze Zeit später verliebt er sich in der Tochter der Firma und dann bauen sie diese große Firma, diese Kompanie, Weltkonzern Golgate auf. Und da treu sein Zehnten gezahlt. Treu sein Zehnten gezahlt. Geschwister, wir denken manchmal, wie haben die Leute das geschafft? Der Herr sagt, und ich will die Fenster des Himmels aufschließen. Mit deiner Kraft, mit deiner Fantasie, mit deiner Idee kommst du nicht weit. Die Bibel sagt, es geschieht nicht durch Hirn und Kraft, nicht durch Bildung und nicht durch Geschicklichkeit und nicht durch Fleiß. Und niemand ist durch Arbeit reich geworden. Die können gerade das Notwendigste zu sich übers Leben halten. Weißt du, niemand ist durch mit der Arbeit reich geworden, aber der Segen Gottes macht reich ohne Mühe. Der Segen Gottes. Die Fenster des Himmels, wenn dir aufgehen, wenn du nur eine Sekunde im Himmel was siehst, eine Sekunde von Jesus, eine Sekunde von der Herrlichkeit, du, das haben wir im Himmel, die Leute haben das im Himmel sowas. Kühlschränke, Mikrowellenherde, die haben das alles im Himmel. Und dann kannst du es auf diese Erde übertragen. Wir müssen den Himmel gesehen haben, die geistige Welt. Einstein oder andere, die, ja, Einstein hat auch diese Formel mitbekommen, im Traum. Die saßen da und brüteten und sagten, wie finde ich die Lösung? Im Traum. Ich weiß nicht, ob er den Zehnten gezahlt hat. Das ist mir auch egal. Aber du siehst, Gott gibt den Seinen im Schlaf. Ich habe vorhin auch gesagt, alles Große wird im Schlaf gegeben. Kannst du das vorstellen? Gott gibt mir das im Schlaf. Mach die Fenster des Himmels auf. Was du dir nicht denken kannst, kannst du auch nicht haben. Kannst auch nicht verkraften. Du wirst immer nur das, was du siehst. Psalm 25, Vers 15, meine Augen sehen stets den Herrn in seiner ganzen Macht und Majestät. Ein paar Bibelstellen, Psalm 34, Vers 6, wer auf ihn sieht, wer ihn sieht, der wird erquickt. Und dann heißt es weiter, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Es kann sein, dass du ein neues Parfüm kreierst. Es kann sein, dass du neue Modelle schaffst. Du siehst den Herrn und dann überträgst du das auf diese Situation. Oder dann weiter, Vers 37, Psalm 37. Ich habe noch nie gesehen, den Gerechten verlassen. Ich habe noch nie gesehen, wie der Gerechte. Und wenn du das dir vorstellst, meine Frau hat mich nur geheiratet. Weißt du, ich habe gesagt, ich will Pastor, ich will Pastor werden. Ich habe natürlich Fantasien gehabt, ich wollte mit Wohnwagen durch die Lande ziehen, keinen festen Wohnsitz. Das ist so eine Fantasie gewesen, als Evangelist und Missionar von einem Ende der Welt zum anderen. Und dann kommt sie zu mir und sagt, Johannes, denkst du, könntest du eine Familie ernähren? Ich habe gesagt, weiß ich nicht. Ich vertraue dem Herrn. Ich weiß, dass Gott mir versorgen kann. Aber er sagt, das musst du selber auch wissen. Das nützt nichts, wenn ich das weiß, das musst du auch wissen. Und es vergeht, und wir können nicht heiraten, wir werden das Aufgebot nicht machen, solange du nicht weißt, ob ich die Familie versorgen kann. Und so weiter. Und ich kann Gott nicht dienen, wenn ich meine Familie nicht versorgen kann. Okay? Und dann kommt sie plötzlich eines Tages her und sagt, wir können heiraten. Ich sage, wieso? Was ist passiert? Ich habe in meiner Bibel das Rema-Wort bekommen, Gott hat zu mir gesprochen, ich sah den Gerechten nicht nach Brot betteln. Ihr seid den Gerechten nicht nach Brot betteln. Das war ein Rema-Wort. Und das habe ich erlebt und ich habe noch nie erlebt. Es ist manchmal ganz eng gewesen, dass wir morgens Marmelade, Brot, Butter oder Margarine gegessen haben, mittags Marmelade, Brot, Butter oder Brot und abends Marmelade und so weiter. Und so diesen ganzen Zirkus und das wochenlang manchmal. Und nicht wussten, wie wir unsere Rechnung bezahlen können und so weiter. Aber ich wusste, immer Gott ist treu. Ich sah den Gerechten nie nach Brot betteln. Ich habe gesagt, ich diene Gott mit Schuhe oder ohne Schuhe, egal, mit Geld und ohne Geld, ich diene Gott. Und ich habe mein Auto in der Werkstatt abgegeben, ich werde es nie vergessen, wie Gott testet. Weißt du, du sagst, ich vertraue Gott und ich diene Gott und Gott ist treu. Der testet dich, vertraust du mir wirklich? Oder machst du nur, bist du nur ein Maulheld und klopfst nur Sprüche? Vertraust du mir wirklich? Glaubst du, dass wirklich das Wort Gottes funktioniert? So, und bei mir bricht, ich habe damals so einen Volkswagen Käfer gehabt, da bricht mir die Feder. Plötzlich saß ich auf der Straße und auf dem Reifen. Auto musste abgeschleppt werden in die Werkstatt, war dort. Und die Reparatur hat vielleicht so 400 Mark damals gekostet, viel Geld um die Zeit. Da hat der Brezel 8 Pfennige gekostet. So, also es war eine gute Zeit noch. Da war noch nicht die Inflation und so. Und ich kann das nicht abholen. Ich kann das Auto nicht aus der Werkstatt abholen. Und ich habe noch ein bisschen Fahrgeld gehabt. Meine Frau musste zu Hause sitzen, weil wir nicht das Geld hatten, mit der Bahn in Versammlung zu fahren. Ich wohnte damals etwas außerhalb von Stuttgart. Und wie auch immer, ich habe hingefahren, aber für die Heimfahrt habe ich kein Geld gehabt. Ich wusste, hinfahren kann ich, aber heimlaufen kann ich auch. Das tut mir auch gar nicht so schlecht, da so 10 Kilometer zu laufen mal. So, und ich bin heimgelaufen. Und ich sehe heute noch, ich wollte damals in Weilimdorf hieß es ja so. Weilimdorf, das war so eine Siedlung draußen. So, ich laufe von Schkanstadt bis dorthin, habe gepredigt. Auf der Freiversammlung habe ich losgelegt, ich habe die ganze Welt und alles vergessen. Also, wenn du Gott dienst, vergisst du die ganze Welt. Ist alles egal. Habe die ganze Welt vergessen, ich predige, Gott ist gut und so weiter. Da gibt jemand so einen Umschlag, ich stecke es ein, sage Dankeschön und ich gebe weiter. Gut. Im Gottesdienst predige ich noch weiter, Gott ist Sieg und Gott kann das. Und jetzt kommt meine dunkle Stunde. Ich habe kein Geld nach Hause und ich werde nicht betteln. Der Gerechte wird nicht betteln. Ich habe noch in meinem Leben nie gebettelt. Und ich sage, was manchmal vielleicht los ist und so, aber betteln tue ich nicht. Und ich habe niemand gesagt, ich habe gesagt, lieber laufe ich, bin noch jung, kann noch laufen und laufe nach Hause. Du musst vorstellen, wie das sich anfühlt. Eine Straße nach der anderen fährt vorbei, könnte schwarz fahren. Aber ein Christen tun das nicht. So. Und ja, ich könnte drin sitzen, wie schnell werde ich zu Hause? Und so weiter und hätte meine Marmelade, Butter und Margarine. Und komme zu Hause an. Wie war's? War's gut? Hab gut, gute Versammlung. Hat jemand Geld gegeben? Nein, wüsste ich nicht. Weiß ich nicht. Also mir hat niemand was gegeben. Und dann gucke ich doch in meine Westentasche, in meine Jackentasche. Was ist ein Umschlag mit 400 Mark? Ich kann mein Auto am nächsten Tag abholen. Wenn du Gott treu dienst. Und wir haben diese Berliner Arbeit hier angefangen vor 20 Jahren am 3. September mit einem Wunder. Wir haben die Berliner Arbeit mit einem Wunder angefangen. Und wenn du Gott treu dienst. Wir haben gesagt, ich gehe nach Berlin, egal was passiert. Auch wenn unser Bruder, amerikanischer Bruder, gesagt hat, ich kann es nicht bezahlen. Und dann hoch und heilig versprochen, Bruder Matutis, ich gebe dir 40.000 Dollar. Vergiss es. Du brauchst keinen Amerikaner, um Gott zu dienen. Du brauchst den Herrn und den Heiligen Geist. So. Und was passiert? Und ich habe noch offene Rechnungen gehabt von 3.500 Mark. So fing ich die Berliner Arbeit an. 3.500 Mark, die Druckkosten, was noch war, so für die Gemeinde, Plakat und die Miete, die Kaution, die wir da zurücklegen wollten und mussten. Und ich habe gesagt, Herr, du siehst, es stimmt was nicht. Ich habe dir ein Gelübde gemacht, ich möchte diese Arbeit nicht mit Schulden anfangen. Wir singen, wir sind noch in der Einleitung, da wird noch gesungen, die Leute kommen in der Hochschule der Künste, Bundesallee, kommen die Leute und da gibt jemand einen Umschlag. Er hat gedacht, ach komm, die alten Schwesterchen, die geben da so Heuchelbach-Traktate meistens, haben sie da, machen so Traktate. Und da habe ich gedacht, das ist auch das Gleiche, ich steige auch ein. Und als ich dann den Gottesdienst läuft und ich denke, Mensch, das ist so ein dickes Pack da, guck mal, was da drin ist. Was war es denn? 50 Markscheine, 3.500 Mark. Exakt. Deshalb war das auch so dick, weil alles schön in 50 Markscheine abgepackt war. Mit viel Liebe und Gebet. Als wenn diese Person genau gewusst hätte, Pastor Matutis will nicht mit Schulden die Arbeit anfangen. Eng. Weißt, und ich wollte mich bedanken. Die Frau war weg. Die Frau war weg. Ich habe sie bis heute nicht gesehen. Ich habe mir so ein Bild, verstehst du, da, wie diese Omi aussah. Aber ich habe die Omi nicht gesehen. Gott kann es. Und es war für mich ein echter Mensch. Aber der von Gott inspiriert wurde, das zu tun. Und in der Zeit haben mich noch nicht viele Leute gekannt. Heute wäre es ein bisschen anders vielleicht, aber damals zu dem Zeitpunkt nicht. Du musst dir vorstellen, und ich habe mir vorgestellt, ich fange nicht mit Schulden die Sache an. Hier, Psalm 112, Vers 10. Selbst der Gottlose wird es einsehen, dass der Gerechte nicht nach Brot betteln muss. Noch ein paar Gedanken, Jesaja Kapitel 6, Vers 1. Ich sah den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Stuhl. Hast du schon den Herrn gesehen, wie dieser Prophet Jesaja, das war seine Berufungsgeschichte. Er sah den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Stuhl. Vers 6, meine Augen haben den König gesehen. Hast du den König schon gesehen? Ich frage dich nur. Und Jesaja 35, Vers 2, sie sahen die Herrlichkeit des Herrn. Vers 4, seht, euer Gott kommt zur Rache. Kapitel 52, Jesaja, Vers 10, alle Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Siehst du, wie deine Familie gerettet ist, wie deine Familie geheilt ist, wie deine Familie gesegnet ist, wie deine Familie mit dir zusammen an so einem runden Tisch sitzen im Himmel und schmatzen? Du musst es sehen im Geist. Kannst du dir das vorstellen, dass Gott dich liebt? Dass Gott auf dich wartet? Kannst du dir vorstellen, dass Gott schon alles vorbereitet hat? Dass seine Verheißungen sich erfüllen? Du darfst von der Güte Gottes leben, erblicke sie. Und wenn du das erblickst, bist du nicht mehr derselbe. Hast eine ganz neue Identität. Wer Gott gesehen hat, kriegt einen neuen Namen. Entdecke die Geheimnisse Gottes in deinem Leben und der Verlust verschwindet. Entdecke deine Herkunft. Wo komme ich her? Ich komme vom Himmel. Ich lebe hier nur auf dieser Erde. Ich komme vom Himmel. Ich bin nicht von dieser Welt. Gott hat mich erwählt vor Grundlegung der Welt. Ich bin hier nur zwischengelandet, wie ein Zugvogel. Wir sind nur auf der Durchreise. Und das ist meine Situation. Ich sehe mich nicht hier als Erdenbürger, ich sehe mich als Himmelsbürger. Meine Heimat ist dort in der Höhe und die Arbeit in der Nähe. Meine Heimat ist in der Höhe. Es erglänzt uns von Ferne ein Land, singt man in einem Lied. Wie siehst du dich? Entdecke dich in der Gegenwart Gottes. Wenn du betest, betest du nur zu der Decke? Betest du nur zu den Menschen, damit die gehört werden? Ich bete nicht für die Menschen. Mich interessieren die Leute nicht. Deshalb, ich bete am liebsten in Sprachen. Das geht niemand was an, was ich rede. Ich rede mit dem himmlischen Geheimdienst.
Ich bespreche mit Gott Geheimnisse. Ich bete ja nicht zu Menschen und ich erwarte nicht von Menschen die Hilfe. Weißt du, es gibt Leute, die beten so öffentlich: Herr Jesus, ich brauche 100 Euro. Könntest du mir das nicht geben? Es wird sich schon ein paar Dumme finden, die das geben, ganz gewiss. Die Mitleid und Erbarmen mit dir haben. Ich habe eines gelernt: Sag's dem Herrn, wo dir der Schuh drückt. Sag's dem Herrn, was dir fehlt. Sag's dem Herrn, wo dein Körper nicht mitmacht. Sag's dem Herrn. Aber du musst sehen, er hört mich. Er hört mich. Ich kann mit ihm kommunizieren, und zwar per Du. Entdecke und verstehe, wer du wirklich bist und was du bist. Und dann fang an, dieser inneren Bestimmung, dieser inneren Vision zu folgen. Wie lebe ich siegreich? Weißt du, ich habe in meinem Leben eines gelernt, und das ist die Sicht, die ich gesehen habe. Ich habe mich mit den Augen Gottes gesehen, und du musst lernen, dich mit den Augen Gottes sehen. Und wie sieht Gott dich? Hast du mir überlegt, wie Gott dich sieht? Bist du vielleicht ein ganz großer Feigling, ein großer Dummkopf, ein großer Trottel? Entschuldige, aber das sage ich alles. Verstehst du, du bist nichts eigentlich. Und dann sitzt du wie unser lieber Gideon und drückst da in so einer kleinen Nische, in einer Mulde irgendwo dein Hafer oder Gerste. Die Midianiter kommen, die Räuber kommen, die stehlen alles. Das muss ganz schnell und heimlich passieren. Und dann kommt der Engel des Herrn. Du streitbarer Held. Gideon war in diesem Moment, als der Herr da sagte, alles andere als das. Du sollst dich nicht mit deinen Augen sehen, sondern mit den Augen Gottes. Du streitbarer Held. Ja, aber Herr, ich bin der Kleinste und der Einfachste und der Ungeschickteste und so weiter. Vergiss das. Wenn Gott zu dir sagt, du bist ein streitbarer Held, dann bist du es. Und du sollst Gottes Wort, dieses Rema, ernst nehmen. Was sagt der Herr zu dir? Du streitbarer Held. Du sollst in deinem Leben dich sehen wie ein Held. Das kannst du natürlich nicht von heute auf morgen. Aber du musst sagen, mit meinem Gott. Mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Mit meinem Gott überwinde ich das. Mit meinem Gott komme ich wieder hoch. Mit meinem Gott habe ich wieder über Wasser, bin ich über dem Wasser. Mit meinem Gott komme ich aus der Situation raus. Immer als Held sehen. Also wir sind verloren, mit uns ist aus. Und Gott, Hilfe, ich bin auch nicht besser wie meine Vorfahren. Und so weiter, lass mich sterben. Kriegst Depressionen. Aber fang an zu sehen, ich bin ein Held. Lorbeerkranz. Goldmedaille in der Tasche. Und du weißt, wie man Goldmedaillen stampft und macht. Die kennen die Burschen schon. Andreas Wecker hat schon eine ganze Menge gehabt, dass er sogar versteigern konnte. Sieh dich wie ein Held. Ich kann's. Mit Gott kann ich's. Ein Held stellt sich seinen Herausforderungen. Ein Held läuft nicht weg. Ein Held behauptet sich, kämpft um seine Existenz. Und ein Held kommt immer durch, steht immer wieder auf. Weißt du, du sollst dein Inneres nicht nach deinem Äußeren richten. Wenn du Gott in dir gesehen hast, ich kann es nicht lassen. Wenn du Gott begegnet bist. Weißt du, wenn du Gott begegnet hast, bist, dann hast du etwas in dir, eine andere Natur. Wir haben zurzeit Erdbeeren auf dem Balkon. Du glaubst gar nicht, was da bei uns los ist. Jetzt müssen wir die Ableger nehmen und verpflanzen. Und da habe ich eine Inspiration für meine Predigt heute Mittag kurz bekommen. Du bist ein Ableger Gottes. Halleluja. Du bist ein Ableger Gottes. Sieh dich als ein Ableger Gottes. Nicht irgendwo so irgendwas. Nein, du bist ein Ableger Gottes. Und jetzt wirst du abgeknüpft oder abgezwickt und dann wirst du verpflanzt. Jetzt musst du hier anwachsen als Ableger Gottes. Und du hast eine Aufgabe in dieser Welt. Seid fruchtbar und mehret euch und füllt diese Erde. Und wieder neue Ableger schaffen. Das ist unsere Berufung. Du bist ein Ableger Gottes. Und sieh dich als ein Ableger Gottes. Und ich bin genauso wie diese Erdbeere dort in dem großen Topf. Ich bin genauso. Und ich werde genau die gleichen Erdbeeren, wenn nicht noch sogar bessere produzieren wie diese dort im Topf. Du bist ein Ableger Gottes. Aber wenn du sagst, nein, ich bin so Unkraut. Und die meisten Leute bewerten sich falsch. Psalm 23. Du musst dich sehen, wie Gott bei dir ist. Meine Enkelin sitzt im Auto, Priscilla, ich habe euch diese Geschichte erzählt. Und ich war im Gottesdienst am Sonntag. Und dann sagt sie, Opa, ich werde verfolgt. Ich sage, Kind, nein. Hinter uns, ich gucke im Rückspiegel, ist niemand da. Und dann sagt sie, Opa, ich werde verfolgt. Ich sagte, nein, hör doch auf, uns verfolgt niemand, die Straße ist frei. Und dann sagt sie zum dritten Mal und denkt, Mensch, guck mal, das Kind, das hat irgendetwas. Opa, ich werde verfolgt. Dann sage ich, sag mal, Priscilla, was ist da los? Ja, Opa, du hast heute gesagt, Gutes und Barmherzigkeit werden folgen mein Leben lang. Ich werde verfolgt. Siehst du dich von Gott verfolgt? Fang an, dich so zu sehen. Psalm 23 musst du hautnah erleben. Von Gott verfolgt. Der ist hinter mir her. Pass auf, das ist gefährlich. Erblicke die Güte Gottes, der ist hinter mir her. Du kannst nur was bekommen, wenn du siehst, Gott ist hinter mir her. Weißt du, Gott möge mir verzeihen, wenn ich das so sage. Du musst dich sehen, du gehst voran und Gott folgt dir nach. Gott muss dein Nachfolger werden. Weißt du, du hast immer geglaubt, ich muss Gottes Nachfolger sein. Jesus sagt, seid meine Nachfolger. Aber du darfst erwarten und darfst wissen, dass Gott dir nachfolgt. Ich will hinter dir sein und bei dir sein, wo du hingehst. Gott ist unser Nachfolger. Du musst hingehen. Wenn du nach Kanada gehst, dann ist Gott mit dir in Kanada. Wenn du nach Australien gehst, ist Gott in Australien. Wenn du nach Feuerland gehst, ist Gott mit dir im Feuerland. Gott folgt dir nach, der ist dir auf der Spur. Gutes und Barmherzigkeit werden mir nachfolgen. Psalm 23, die meisten beten da nur irgendwas zusammen. Und dort heißt in Vers 6, für wahre Güte und Gnade, aus dem Hebräischen, werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Güte und Gnade werden mir folgen, Tag für Tag, jeden Tag neu. Es wird in guten und in schweren Tagen dir nachfolgen, nicht nur am Sonntag. Ständig. Und das betrifft nicht nur geistliche Dinge, sondern wenn Gott dir nachfolgt, das betrifft finanzielle Dinge, gesundheitliche Dinge, alles, was dich konfrontiert, Gott folgt hinter dir her. Und wenn der Mangel, die Not, der Tod und was Gott in deinem Leben hinter dir sieht, als Rückendeckung, Gnade Gott. Du sollst immer wissen, der Herr ist hinter mir. Der Herr ist hinter mir. Güte und Gnade wird euch wirklich nachfolgen. Du siehst nicht, aber weißt du, du solltest lernen, in deinem geistlichen Leben zu wissen, hinter mir ist ein ganz starker Partner. Und ich habe das gelernt, in den Proklamationen verkündige ich auch. Gott ist unser starker Partner. Gott geht uns nicht voraus. Das habe ich in meinem Leben entdeckt, er geht mir nicht voraus. Gewiss, wir tun schon vorgearbeitete Werke, ist alles schon sowieso geplant von ihm. Das stimmt auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, ich muss hingehen. Ich muss auf Kranke die Hände legen. Ich muss den Teufel vertreiben. Ich muss dies und ich muss jenes tun. Ich muss tun. Und wenn ich meinen Teil getan habe, macht er es. Ich muss vorangehen und er geht mir nach. Weißt du, Jesu, geh voran. Ist ein altes pietistisches Lied, was eigentlich theologisch nicht haltbar ist. Herr, der Herr Jesus schläft im Boot. Und wenn du mit dem Sturm nicht fertig wirst, kannst du den Heiland rufen und dann macht er Ordnung. Aber so die Pietisten immer den Heiland vorschicken. Wo habt ihr ihn hingelegt? Geh hin und zeig, hier, roll den Stein weg. Und dann, Lazarus, komm heraus. Hör auf, fromm zu sein. Deine Frommheit bringt dich in die Hölle und nicht in den Himmel. Wird vernünftig und mit beiden Beinen auf dieser Erde. Ich muss vorangehen. Ich muss Saal mieten. Ich muss Licht anschalten. Ich muss aufschließen. Oder die anderen schließen es auf. Irgendjemand muss was machen. Wir müssen etwas tun. Ich muss Zeugnis geben. Ich bezeuge und der Heilige Geist überzeugt. Ich muss nur so Kreuzchen machen und der Heilige Geist bekehrt die Menschen. Ich muss nur weitergeben, was die Leute damit machen. Der Herr sagt, ich werde über mein Wort wachen. Und mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Ich muss der Täter sein, der Übeltäter, dieser Auslöser. Ich muss die Lawine auslösen. Nachher brauchst du nur noch beten, dass es nichts Schlimmeres rauskommt. Oder was Furchtbares passiert oder sonst was. 5. Mose 28. Gott steht hinter uns und es geschieht, was er gesagt hat. Weißt du, bei deinem Gott, er umgibt dich von allen Seiten. Er verfolgt dich. Du bist bei Gott, wenn du Kind Gottes bist, in einem goldenen Käfig. Du wirst einfach mit einem goldenen Käfig so weitergetragen werden. 5. Mose 28, 1 und 2. Es wird geschehen, wenn du der Stimme deines Gottes fleißig gehorchst. Bei mir steht es fleißig. Dass du darauf achtest, zu tun alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete,
so wird der Herr, dein Gott, dich zum Höchsten über alle Nationen der Erde machen und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen. Eine andere Übersetzung sagt, dich überfluten, überschütten, werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. So wie die Probleme über einen kommen, so kommen auch die Segnungen Gottes über einen. Wenn die Probleme über mich kommen können, können die Segnungen zweimal über mein Leben kommen. So in dem Maße, wie ich dem Herrn folge, in dem Maße folgt seine Güte mir. In Zeiten der Not und der Probleme, und das ist, was Gott mir gesagt hat, was ich dir sagen sollte, in Zeiten der Not und der Probleme konzentriere dich nicht auf sie, auf die Probleme und Umstände und die Schwierigkeiten. In Zeiten der Not und Probleme konzentriere dich auf den Herrn. Das ist, was ich dir sagen soll. Lebe nicht in deinen Problemen. Sie sind nur eine trockene Grube, die kein Wasser hat. Ein Gefängnis, ein Käfig, eine Falle, die dich nur von der Güte Gottes fernhalten möchte. Schau nicht auf diese Probleme. Wisse, der Herr, rufe den Herrn an und er wird einen Strick runterlassen und er wird dich hochziehen. Fahre fort, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten. Ich diene dem Herrn, so wie ich euch gesagt habe. Ich gehe zur Versammlung, ich predige. Ich vergesse, dass ich mein Auto in der Werkstatt habe und nicht abholen kann. Und die Werkstatt schon zweimal angerufen hat, ich sollte mein Auto holen. Und wenn ich das Auto holen würde und ich kann nicht sagen, ich habe kein Geld. Ich weiß, wovon ich spreche, Leute. Ich lebe mit beiden Beinen auf dieser Erde. Ihr wisst auch, okay, wir wissen es. Aber ich werde es nicht zulassen, dass ich diesen Gedanken verschwende. Ich muss beten, dass Gott mich versorgt. Ich bin sein Kind. Und wenn er mich hängen lässt, blamiert er sich. Blamiert ist ja seine Sache, ist nicht mein Problem. Also ich vertraue Gott, ich diene Gott und ich habe gepredigt, vielleicht noch nie so stark. Weißt du, wenn du Not hast, dann schreist du, dann predigst du, dann dienst du dem Herrn. Da ist ja alles egal. Schlimmer kann es nicht kommen, wie es ist. Und so war es auch. Weißt du, und dann in der Bibel heißt, wer mich vor den Menschen bekennt, den bekenne ich vor meinem himmlischen Vater. Und dann haben die Engel, da haben die Engel gesagt, Jesus, guck mal an, der strampelt sich auf dem Schlossplatz dort ab, der predigt und sagt, Jesus ist Sieger, Jesus ist Herr, Jesus hat alles unter Kontrolle, Jesus lässt die Seine nicht hängen, Jesus bringt die Seinen durch. Und die Leute, wenn die das erfahren, dass er sein Auto nicht aus der Werkstatt holen kann, die ziehen dir die Ohren, lieber Gott. Die werden böse auf dich. Und deshalb kein Wunder, dass es so viele Atheisten in der Welt gibt. Und bekenn den Herrn. Und ich habe eines gelernt, wenn du Probleme hast, bekenn den Herrn. Wenn ich Probleme habe, nehme ein Paket Zettel und dann verteile ich. Und dann diene ich Gott. Und wenn ich Gott dienen, muss Gott mir auch dienen. Das ist natürlich logische Überlegung. Weißt du, ich habe heute überlegt, was bin ich? Meine Frau, bist du Charismatiker? Nach diesem ganzen Skandal dort in Lakeland, was bist du? Bist du Charismatiker, Pfingstler? Aber ich habe festgestellt, ich bin ein rational denkender Mensch. Eins und eins ist für mich zwei. Also weder Pfingster noch Charismatiker noch sonst irgendwas. Ich bin sehr rationell, denke das so. Mystik auf der anderen Seite, Dogmatik auf der anderen Seite. Weißt du, ich kann sagen, oh Halleluja, kann mich im Himmel verlieren. Und dann bin ich wieder mal Beinen auf dieser Erde. Das bin ich. Also beides kann ich bringen. Das ist irgendwie zusammen, ist für manche schwer. Aber ist okay. Diene dem Herrn. Und jedes Mal, wenn ich Gott gedient habe, nur eine halbe Stunde, du musst Gott gar nicht so lange dienen, eine halbe Stunde, wirst verblüfft sein, was dabei rauskommt. Wirst verblüfft sein. Ich habe euch erzählt, ich bin so verletzt gewesen in einer Sache, traurig, der Depression fast nahe, weißt du, beleidigt. Verstehst du, jemand gedient, im Krankenhaus besucht, mich zu Tode abgeschleppt und der Mann ist gestorben, ich darf nicht einmal zur Beerdigung kommen. Verstehst du, so böse Sache. Und dann wollen wir nicht und so weiter. Und dann verteile ich Traktate. Und in der Rödernallee, da kommt eine Frau mit so einem dicken, fetten, schwarzen Hund. Ein schöner Hund, muss ich sagen, aber kräftiger, richtiger Bulle. Und er kommt, die kommt raus und der Hund läuft ganz frei. Und plötzlich, er war schon an der Leine, und plötzlich springt er und leckt meine Hände. Ich habe Gänsehaut gekriegt. Da hat mir nicht die Hand abgebissen, sondern in meine Hand geleckt. Und plötzlich kam das Bibelwort und Hunde leckten seine Geschwüre beim Lazarus. Ich habe meine Heilung erlebt. Mir hat sogar ein Hund schon geheilt von Depression. Ja. Menschen können dich vielleicht nicht heilen, würden es auch nicht verstehen. Aber ein Hund, wahrscheinlich hat der Engel ihn geritten.
Die Frau entschuldigt sich und macht was weiß ich was. Aber Gott hat mich berührt durch diesen Hund. Und ich habe aufgehört zu verteilen, weil ich wusste, jetzt habe ich meine Antwort. Der Herr hat es gesehen und dieser Hund war nicht böse oder was Böses getan, sondern der Hund hat mir Liebe gezeigt. Verblüffend. Gott kann Esel benutzen, Gott kann Hund benutzen, Gott kann alle Tierchen benutzen. Aber wir müssen zuerst Gott dienen. Wenn du von Gott was haben willst, lass dich nicht vom Teufel festhalten und die Bremsen und so weiter. Erblicke Gott und du bist im Plus. So ein Hund. Und ich habe in diesem Hund sofort Gott gesehen. Engel des Herrn oder was auch immer. Erfahre die Güte Gottes. 2. Mose 34, Vers 6 und 7. Barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, reich an Huld und Treue. Er bewahrt tausenden Huld, nimmt Schuld und Frevel und Sünde weg. Gott will dir Gutes tun. Du musst ihn nur sehen, dir vorstellen. Du musst sehen, wie Gott dich bewahrt, wenn du aus dem Haus gehst. Wer dich aus der Hand der Schwachen erlöst, Psalm 97, Vers 10. Deine Feinde sind alle Schwächlinge. Puh, sind alle Schwächlinge. Deine Feinde, wenn du genau nimmst, die sind alle Schwächlinge. Alle deine Feinde, die sind nur groß, wenn sie in der Menge zu dir kommen. Allein sind sie größte Feiglinge. Deine Feinde sind Schwächlinge. Psalm 97, Vers 11. Sind nutzlose, taugen nichts, Spreu. Dir geht es vielleicht sehr schlecht. Und das alles Schlechte, was alles Negative, das sind alles deine Feinde. Und du musst sehen, diese Feinde sind nur Schwächlinge. Ich muss euch eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe in Stuttgart Infostand gehabt, die ganze Woche über. Und neben mir waren die Kommunisten und Christen. Das passt sehr gut zusammen, Kommunisten und Christen. Aber wir haben gut zusammengearbeitet, denn die waren auch idealistisch und ich war auch idealistisch. So, Idealismus. Und die haben ihren Stand da gehabt. Und wenn der auf die Toilette ging, habe ich auf seinen Stand aufgepasst. Und wenn ich auf die Toilette ging, hat er auf meinen Stand aufgepasst. Und da kommt doch so ein Spötter, Besoffener und zieht das Messer. Nein, und spottet und lästert und macht so Rabatz. Und ich habe gedacht, ich lege mir den Menschen doch nicht an, ich will mich mit dem so Besoffenen da nicht streiten und so weiter. Und dann kommt dieser Kommunist, der war ein bisschen dicker, und sagt, hör, lass den Mann in Ruhe, der Mann ist in Ordnung. Und verteidigt mich, deine Feinde verteidigen. Ich will nur sagen, wie deine Feinde schwach sind und so weiter. Und dann kommt er und mit seinem dicken Bauch macht so und dann fällt der linke lang, dieser Süfke da und liegt da flach und steht auf und will natürlich diesen Kommunisten angreifen. Und er zieht das Messer und sagt, Bursche, ich mache aus dir Hackfleisch, wenn du nicht aufhörst hier, verschwinde. Du siehst also, und als er das Messer gesehen hat, wie schnell der abgehauen ist, das hättest du es gar nicht für möglich gehabt. Du siehst also, deine Feinde, die sind nur groß mit Maul, groß mit Sprüchen, aber die haben hier innen drin nichts. Und du sollst nur kühn sein und du musst sagen, nein, hier stehe ich und ich kann es nicht lassen. Ich glaube an meine Heilung, ich glaube an meine Gesundheit. Deine Krankheit ist ein Schwächling. Dein Mangel ist ein Schwächling. Dein Zweifel ist ein Schwächling. Deine Ängste sind Schwächlinge. Du musst nur in den Keller gehen und singen und die Mäuse springen und hüpfen. Und da ist keine Angst und keine Panik mehr. Du musst nur Kühnheit an den Tag legen. Denk an die Bremer Musikanten. Dann weißt du, wie man... Du musst nur richtig Gott anbeten und preisen und Halleluja sagen und laut sein und nicht Mund halten. Der Teufel möchte immer, dass du den Mund hältst. Deshalb sollst du es, wenn du betest und Probleme hast, laut beten. Rufe mich an. Rufe mich an. Aber wenn du sagst, lieber Heiland, ich brauche Hilfe, du kannst lang bitten. Laut. Macht ein Feldgeschrei, da fallen Jerichos Mauern bei Feldgeschrei. Ein Hund, wenn du sagst, geh, 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 der dreht sich nicht mal um. Aber du musst laut dem sagen, wo es lang geht. Du musst deinen Problemen laut sagen, wo es lang geht. Aber das kannst du nur, wenn du innen drin stark bist. Und deshalb, so wie du dich innen drin fühlst, haben wir diese Woche gehabt, so redest du auch. Wenn du keine Kraft drin hast, redest du wie ein Schwächling. Wenn du Gott in dir hast, Gott gesehen hast, Jesus gesehen hast, wenn du diesen verklärten Herrn erblickt hast einmal, dann kann Patmos kommen 10-mal.
Paulus sagt in Römer 15, 13, der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden und so weiter, dass ihr völlige Hoffnung habt in der Kraft des Heiligen Geistes. Du sollst erfüllt sein von der Gottheit. Enthusiasmus, weißt du, was Enthusiasmus ist? Kommt aus dem Griechischen und heißt erfüllt mit der Gottheit. Erfüllt mit der Gottheit. Halleluja! Wir haben gewonnen. Wir haben die Tore geschossen. Wir haben Goldmedaille. Wir haben das. Wir haben gesiegt. Das ist Evangelium. Evangelium ist nichts anderes. Wir haben gesiegt. Für dich, du musst eines wissen, für dich ist der Himmel offen. 5. Mose 28 noch, du hast noch aufgeschlagen wahrscheinlich. Gott befreit dich aus diesem ganzen Diensthaus. Wenn du nach dem Reich Gottes trachtest, stehst du auf einem neuen Level. Gott kümmert sich um dich, sorgt für dich, bist in Abhängigkeit Gottes und nicht mehr in Abhängigkeit von Wasserkanäle oder Wasser, Energiekammern und was. Und da heißt es 5. Mose 28, 12, er wird seine himmlischen Vorratskammern öffnen und Regen auf euer Land herabsenden zur rechten Zeit, damit eure Arbeit Frucht trägt. Deine Arbeit muss Frucht tragen, nicht nur Luftstreiche sein. Er wird die himmlischen Vorratskammern öffnen und Regen auf euer Land herabsenden zur rechten Zeit, damit eure Arbeit Frucht trägt. Ihr werdet so viel haben, dass ihr davon anderen Völkern sogar noch ausleihen könnt. Ihr selbst braucht nichts zu borgen. Dann hört der Sozialstaat auf und da hat jeder genug. Wenn die Fenster des Himmels, wenn diese Vorratskammern Gottes sich öffnen, euch aber wird seine himmlische Vorratskammern geöffnet, euch aber. Erwarte das, erwarte, wie Gott plötzlich die Fenster des Himmels auf. Du hast diese Idee. Ihr werdet, Joel Kapitel 2, 26, ihr werdet euch richtig satt essen können. Dann werdet ihr mich preisen als euren Gott, weil ich solche Wunder für euch getan habe. Nie mehr werden andere Völker über euch spotten. Leute, es muss Schluss werden, dass Leute über uns spotten. Dass Leute uns diskriminieren und sagen, du guck mal, arme Schlucker, Klimperles Verein. Oder sonst noch irgendwelche dummes Zeug. Weißt du, eigentlich sollten wir protzen. Und wir sollten sagen, wir wollen keine Angeber sein, wir wollen demütig bleiben und das werden wir auch sein. Aber wir sollten das wissen, was wir im Psalm 23 dem Herrn immer wieder vorhalten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Amen. Dir sollst nichts mangeln, du sollst deine Schnitzel haben, du sollst deinen Salat haben, du sollst deinen Kuchen haben oder was es auch noch immer ist. Mir wird nichts mangeln. Das darfst du dem Herrn vorhalten, Herr. David, dieser junge David hat es erlebt. Das will ich auch erleben. Mir wird nichts mangeln, dass ich meine Rechnungen bezahlen kann, meine Miete bezahlen kann, mir ein paar Schuhe kaufen kann. Mir wird nichts mangeln. Ihr werdet euch satt essen können, richtig lachen können, in Frieden einschlafen, ohne sich Sorgen zu machen. Und meine Feinde dürfen nicht über mich spotten. Im Gegenteil, ich spotte über meine Feinde dann. Verstehst du? Denn will ich auch nicht spotten. Das tut jedem weh, wenn man verspottet wird. Nein, aber du wirst spotten und du wirst sagen, komm, lass doch die reden, lass doch die machen, lass doch die unternehmen, lass die sich angeben, lass die auf alles Mögliche machen, aber der Herr versorgt mich, er gibt mir alles, was ich brauche. Mir wird nichts mangeln. Gottes Gerechtigkeit, das ist das Gute. Wir werden alles haben, was wir brauchen. Lass dich von Gott beschenken. Und Gott will dich beschenken mit seiner Gegenwart, mit seiner Fülle, mit seinem Licht. Schau doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir dürfen Kinder Gottes heißen. Und wir sind es auch. Das ist auch ein Vorrecht. Gott beschenkt uns mit Liebe, mit Vertrauen, mit Güte, mit Geschenke. Alles, was wir haben, wir sind Beschenkte. Und Geschenke muss man annehmen können. Und ich sage euch ein Geheimnis, wie du noch mehr Geschenke kriegst. Du musst nur Danke sagen. Je mehr du Danke sagst, desto mehr kriegst du es. Wir sind so undankbar manchmal. Fang an, für 1 Euro zu danken. Fang an, als unsere afrikanischen Geschwister kamen, Roger und so, seine Gemeinde, zuerst habe ich Zirkus mit ihnen gehabt. Ich weiß nicht, wer das noch weiß. Die haben die Hälfte oder 3/4 des Gottesdienstes haben sie mit der Opferung verwendet.
Weißt du, da haben sie einen Korb hingestellt und haben gesagt, oh Herr, ich danke dir, Halleluja. Und du weißt, wie die Afrikaner das sind. Oh Herr, ich preise dich und ich danke dir, dass ich dir so viel geben kann. Nimm mal 10 Mark damals. Und dann haben sie 10 Mark reingelegt und 9 Mark rausgeholt aus dem Opfer. Und sich wieder angestellt. Oh Herr, ich danke dir, wie gut du bist, ich darf die 9 Mark opfern. Und ich habe Roger gesagt, Roger, ihr wollt ja auch beten und Andacht haben und wir können nicht die ganze Zeit da nur mit Lob und Dank. Doch, sagt, es ist uns so wichtig, wir wollen Gott danken. Und bis die da die 10 Mark geopfert haben, ist ja über eine Stunde vergangen. Und dann haben sie geklatscht und Gott gelobt und während die anderen da opferten und dann Wechselgeld rausholten. Fang an deine Opferung. Weißt du, vielleicht brauchst du Glaubensschritte. Vielleicht hast du es nötig. Weißt du, dass du 10 reinlegst und 9 rausholst und wieder, dann kannst du noch lang stehen. Aber wir brauchen manchmal Zeichen des Glaubens. Zeichen des Glaubens. Ich lege rein und Gott wird mich segnen. Weißt du, was die Afrikaner, Gott segne die afrikanischen Geschwister, aber die kamen dort aus dem Kongo und weißt du, je mehr wir reinlegen, desto mehr kriegen wir raus. Die haben gedacht, wenn sie 10 Mark reinlegen, 9 rausholen, wieder 9 reinlegen und dann wieder 8 rausholen, dass dann eine ganze mathematische Summe, sie legen mehr rein. Und ich glaube, dass das im Geist, im Himmel vom Herrn gesehen hat, so hinterm Vorhang, dass das tatsächlich war. Dann haben sie nicht nur 10 Mark reingelegt, die haben viel mehr, rechne aus, wie viel das so runtergerechnet wird. Die haben vielleicht 50 Mark reingelegt oder 50, ja, verstehst du am Schluss. Immer so und so weiter, weil es immer mit Dank eingelegt wird. Versuch's mit Danken. Und du wirst sehen, die Fenster des Himmels gehen auf. Ein Missionar, und ich komme zum Schluss. Wenn du Gott gesehen hast, die meisten Leute haben Gott noch nicht gesehen, richtig, denn dann würden sie nicht da stehen, wo sie stehen heute Abend. Wenn du Gott gesehen hast, ein Missionar in China, bei Hudson Taylor, diesem China-Inland-Missionar, da hat er einen Mitarbeiter gehabt aus England und der war in den Bergen, weil jetzt China so aktuell ist, war in den Bergen und ist krank geworden, muss zurück. Hat sich bei seiner Gemeinde verabschiedet, Geschwister, ich muss jetzt nach London zurück, ich kann nicht mehr länger bei euch bleiben, bin krank und so weiter. Und hat sich keiner bekehrt, in der ganzen Zeit, solange er dort war, keiner bekehrt, keine Frucht aus der Arbeit rausgekommen, nichts. War frustriert, entmutigt und geht zum Hudson Taylor und will sich verabschieden und schläft die Nacht noch bei ihm. Und der Hudson Taylor, der hat so Spruch an der Wand gehabt, so hinter sich und der arme Missionar, der nach Hause will, sitzt da und muss die ganze Zeit leben. Also erzählt und klagt seine Not und dann steht dieser Spruch, versuch es mit Danken. Und immer wieder er klagt und jammert und er kann es nicht mehr und er schafft es nicht mehr und es geht nicht mehr. Versuch's mit Danken. Immer wieder versuch's mit Danken. Geht auf sein Zimmer, dieser Spruch geht ihm nicht mehr aus dem Kopf raus. Versuch's mit Danken. In seinem Zimmer und fängt an und sagt, Herr, ich danke dir. Guck mal, auch wenn ich jetzt nichts gehabt habe, das ist für mich wenigstens gut gewesen. Auch wenn ich jetzt krank geworden bin und wenn ich jetzt wirklich pleite und am Ende bin, ich versuche es jetzt mit Danken. Danke. Fängt an, in seinem Zimmer zu danken. Am nächsten Morgen geht er runter und sagt zum Hudson Taylor, hör mal, Bruder, ich gehe wieder zurück, wo ich herkomme. In der Gemeinde hat er sich verabschiedet für immer. Er kommt nicht mehr zurück. Die Leute sind geschockt. Sag, was ist passiert? Sagt er, ich gehe nicht nach England. Ich bleib hier. Was ist passiert? Mir ist Gott begegnet. Versuch's mit Danken. Und kam nach Hause und hat das erzählt. Und da brach Erweckung aus. Wenn wir anfangen zu danken, versuch's mit Danken in deine Situation. Alles läuft schief, alles geht dahin, nach hinten und so weiter. These, Antithese, Synthese. Meine Philosophie. Alles geht nach hinten und so weiter. Versuch's mit Danken. Wenn du Gott gesehen hast, ich bin Gott begegnet, der Herr ist mir begegnet. Und zwar übers Danken. Gott begegnet dir übers Danken. Du sollst mich preisen und ich will dir den Weg zeigen, noch viel mehr. Da erschließt sich, da fängt er sich das Meer zu teilen und du kommst trockenen Fußes durch das Meer hindurch, wenn du versuchst mit Danken. Danken ist, wo dein Herz gestillt wird. Danke, Vater, du hast alles unter Kontrolle. Danke, Vater, du hast alles in der Hand. Danke, Vater, du regierst. Danke, Vater, dir gehört Gold und Silber. Danke, Vater, du lenkst Menschenherzen wie Wasserbecher. Danke, Herr, du kannst aus den Steinen Tote auferwecken. Danke, Vater, du kannst alles. Amen. Wow, lass uns aufstehen und lass uns den Herrn preisen. Halleluja. Und lass uns mit Danken versuchen. Versuch deine Situation mit Danken zu meistern. Versuch deine Krise mit Danken zu meistern. Versuch deine Depression mit Danken zu meistern. Versuch deine Ängste mit Danken. Herr, ich danke dir, dass du bei mir alle Tage bist, bis an der Weltende. Lass unsere Hände zum Himmel emporheben und Danke sagen. Vater, ich danke dir. Sag's. Vater, ich danke dir. Du bist alle Tage bei mir. Und du hast alles unter Kontrolle. Und ich gehöre dir. Und ich sehe dich mit meinen geistigen Augen. Sprich nur ein Wort und es wird geschehen. Ich vertraue dir, dass du in meinem Leben große Wunder wirken kannst. Unterstreiche es, große Wunder. Wir brauchen keine kleinen Wunder, wir brauchen große Wunder, Vater. Sag's ihm, Gott, wir brauchen große Wunder. Halleluja. Jeremia 33, Vers 3, mach deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Gott will deinen Mund füllen, mach ihn auf. Erwarte Großes, betone dieses R und S und ES, Großes. Herr, ich brauche. Vater, wir danken dir, dass du uns gibst, was wir begehren und was wir wollen nicht Menschen um Brot betteln, sondern wir wollen dich um Brot betteln. Gib uns unser tägliches Brot heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.